Ja, ich habe als Betriebshandwerker in der Sparkasse angefangen, als Ungelernter, als Quereinsteiger, als Handwerker, als Hausmeister und bin heute Vorstand.
Aber was hast du gemacht, dass alle gesagt haben, du kannst das?
Mache. Also nee, diskutiere drum, was könnte sein und was wäre wenn, sondern gehe los und mache. Ich gebe ungern Aufgaben zurück im Sinne von, tut mir leid, ich habe es nicht geschafft.
Hast du eigentlich irgendwann mal Nein gesagt?
Also solche Angebote, nee, habe ich glaube ich nicht Nein gesagt. Also, und vielleicht ist das auch nicht die schlechteste Idee, wenn man was angeboten kriegt, durchaus Ja zu sagen. Mega viel Glück in meinem Leben, auch was die Karriere anbelangt. Also das ist wirklich wichtig nochmal zu sagen, es ist nie alles Leistung und nur weil ich so toll bin, habe ich das geschafft, sondern da war viel Glück dabei und auch eben viel Unterstützung von Kollegen und Mitmenschen dort dabei.
Hast du einen Schlüssel zum Tresor? Herzlich willkommen im C-Level Podcast, dem Podcast, wo ich die Business-Ebene mit dem C für Chemnitz verbinden möchte. Mein heutiger Gast personifiziert diesen Podcast. Er gehört nicht nur zu den wichtigsten Führungspersönlichkeiten und Entscheidern der Stadt Chemnitz, sondern ist hier geboren und ist seit 1990 Mitarbeiter der Sparkasse Chemnitz. Seit 2015 ist er im Vorstand der Sparkasse Chemnitz und ab dem 1. Januar 2027 ist er Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Chemnitz. Herzlich willkommen, Thorsten Wetzel. Und meine erste Frage, 3. Januar 2027, wie gehst du in dein neues Büro, Fragezeichen, und wie fühlst du dich an diesem Tag?
Ja, erstmal herzliches Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist eine sehr spannende Frage, die ich mir durchaus auch schon ein bisschen gestellt habe, wo ich gesagt habe, wie wird das dann sein? Ich fürchte oder ich schätze fast, das wird gar nicht so spektakulär sein. Vielleicht gehe ich mit einem kleinen Lächeln und ein bisschen, will ich sagen, mit einem breiten Grinsen, aber mit einem Lächeln und mit Freude einfach und auch ein bisschen, denke ich, glaube ich, mit so großer Spannung auf die neue Aufgabe dann in meinem Büro, was übrigens das Gleiche sein wird, wie es jetzt ist.
Okay, dann kenne ich es. Ah, nee, so richtig kenne ich es nicht. Ich kenne vielleicht das Alte noch. Wenn du möchtest, würde ich gern mit dir wie folgt vorgehen. Ich weiß nicht, wie viele C-Level-Podcasts du gehört hast und ob du die Struktur des Podcastes kennst. Ich würde nämlich erstmal wissen, wo der kleine Thorsten aufgewachsen ist. Nicht entstanden, aufgewachsen.
Dazu könnte ich jetzt auch keine Details nennen in dem Fall, aber ich habe genug gehört von dem Podcast, um
und,
zumindest die Struktur.
Und ich würde gern, mich interessiert, wie man Vorstandsvorsitzender wird. Vielleicht den einen oder anderen auch noch. Und vielleicht mache ich ja noch eine Zweitkarriere und dir irgendwann Konkurrenz. Aber lass uns anfangen. Wann bist du geboren?
Ich bin, wie schon manch andere deiner Podcast-Gäste, in dem fantastischen Jahr 1971 geboren. Du siehst, war ein sehr guter Jahrgang, der dann gereift ist. Hier in Karl-Marx-Stadt steht auch noch im Ausweis mit drin, heute Chemnitz. Und das damals aufgewachsen in Altendorf im Flemminggebiet. Und habe noch einen Bruder, einen großen Bruder, der nahezu 10 Jahre älter ist als ich. Und da habe ich dann auch in dem Flemminggebiet meine Kindheit, meine Jugend verbracht. Also sozusagen, bis ich dann das Nest, das Elterliche verlassen habe.
Weißt du noch, wie deine POS hieß?
Ja, das war die Otto-Grotewohl-Oberschule, 10-klassige allgemeinbildende polytechnische Oberschule, direkt im Flemminggebiet.
Jetzt die Anschlussfrage immer. Hast du... Erstmal für mich persönlich, Sport, war das, wurdest du gesichtet, hast du dich für irgendwas entschieden?
Also gesichtet, sowas gab es mal in der Schule, da ging es dann um Leichtathletik und ähnliche Dinge und das ging aber sehr schnell Richtung Trainingszentrum und solche Sachen. Da haben dann meine Eltern ein bisschen den Riegel vorgeschoben, weil es um das Thema Leistungssport eben genau ging. Und da war ich dann irgendwie ein bisschen raus, weil ich mir auch als Kind mal einmal den rechten, dann den linken Arm gebrochen hatte und mit sowas wollten die dann jetzt weniger zu tun haben, mit was Verletzungsanfälligen.
Deine Eltern oder der Sportverein?
Der Sport war der dann und meine Eltern hatten bewusst darauf hingewiesen, dass das doch vorlege und damit mich dann ein bisschen abbiegen lassen. Und stattdessen hatte ich dann familiär begründet, mal reingeschnuppert in Rabenstein beim Kunstradfahren und bin dann da für ein paar Jahre beim Kunstradfahren hängen geblieben.
Aber ist ja jetzt nicht unbedingt verletzungsärmer, oder?
Wenn man es kann, weniger.
Kannst du es noch?
Kannst also du heute, also könntest heute würde ich jetzt ausschließen. Ich fahre gerne Fahrrad, fahre auch gerne freihändig und längere Strecken Fahrrad, aber jetzt also größere, das also, würde ich mir jetzt aus dem Stand nicht zutrauen wollen.
Wollte gerade sagen, du stellst dich nicht auf Sattel und Lenker und fährst im Kreis, aber kannst du oder konntest.
Konnte. Vergangenheit konnte.
Und auch rückwärts fahren.
Rückwärts fahren war jetzt nicht so das Anspruchsvolle.
Was ist das Anspruchsvolle? Also wo erkennt man den guten Kunstradfahrer?
Also das sicherlich an der Komplexität der Figuren. Wie gesagt, ich war damals 12, 13, 14 in der Drehe ungefähr. Und je höher man auf das Fahrrad hochklettert, auf dem Lenker steht oder auf dem Lenker und dem Sattel steht, das habe ich mir auch noch zugetraut. Schwieriger sind dann die Figuren, die dann nur noch auf dem Hinterrad stattfinden und ähnliche Dinge. Also bis ganz so weit habe ich es nicht geschafft.
Und so ein Wheelie, kriegst du das noch hin mit einem normalen Fahrrad?
Mit einem normalen Fahrrad grundsätzlich ja, aber nicht so lang. Hängt eben auch ein Stück weit am Gewicht und an Möglichkeiten. Also, denn letztendlich ein Kunstrad hat eine 1:1 starre Nabeübersetzung, also damit man eben vorwärts und rückwärts fahren kann dabei.
Okay, das heißt, irgendwie ja schon Leistungssport, aber nicht lange. Oder nicht Weltmeister geworden.
Nein, das nicht. Mich hat ein Weltmeister trainiert, aber nicht lange gemacht. Das Zeit. Nee.
Okay, dann sind wir jetzt Schulabschluss. Mhm. Da kommt, ist ja immer 71, bis, wir sind 1981 dann. Nee, Quatsch. 85 wahrscheinlich.
87 war Abschluss 10. Klasse.
Mhm, okay. Das heißt, da standest du irgendwann vor der Entscheidung, entweder EOS oder POS. Wie hast du deine Wahl getroffen?
Ob ich sie selber getroffen habe, würde ich jetzt gar nicht mehr so sagen. Kann auch sein, die wurde für mich getroffen, die Wahl. Der Gedanke war da, Abitur zu machen und eventuell zu studieren. Und die Entscheidungen mussten ja letzten Endes in der 9. Klasse oder mit dem 9. Zeugnis getroffen werden, auch weil man sich damit bewerben gehen konnte. Und da war die Diskussion, ich sagte vorhin, ich hatte einen 10 Jahre älteren Bruder, habe ihn immer noch, und mit ihm lief dann die Diskussion relativ kurz, wo er sagte, ich würde gerne studieren. Ah, wenn du studieren willst, dann gehst du aber 3 Jahre zur Armee, das weißt du schon. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Gut, dann wirst du nicht studieren. Wenn du nicht studierst, brauchst du kein Abitur. Wenn du kein Abitur hast, kannst du gleich einen richtigen Beruf lernen, lern was Ordentliches, aber bitte nicht Elektriker, da haben wir schon 2 in der Familie, und mach was Handwerkliches und damit gut.
Und was so war das Handwerkliche?
So ist es dann gekommen, über ein bisschen Ferienarbeit habe ich in einer Schlosserei auf dem Kassberg mal 14 Tage in den Sommerferien gearbeitet. Und die Frage mal war dann, und wie fandst du es? Ich sage, ja, war gut, hat gepasst. Und macht es dir Spaß? Ja, ist okay. Kannst du dir vorstellen, das zu lernen? Ja, kann ich machen. Na, dann machen wir das so. Okay. Und so begann dann im September 1987 meine Lehre in der damaligen Schlosserei Rudolf Müller.
Okay, was macht ein Schlosser? Ich weiß es gar nicht. Also ich kenne Schlösser. So.
Schlösser jetzt im Sinne von Baul oder im Schlösser im Sinne von
beides.
Tür?
Genau, das kenne ich aber.
Mehr auf die Tür. Und ein Schlosser arbeitet alles, was mit Metall zu tun hat.
Okay.
Ja, wir haben verschiedene Dinge verarbeitet. Bei uns unter anderem auch Edelstahl, Messing, Kupfer, Baustahl. Diese Dinge. Und es gibt in Chemnitz noch einige Sachen, die unsere Schlosserei errichtet hat, die man sich gerne angucken kann. Angefangen vom Klapperbrunnen.
Okay.
Im Busbahnhof, der ist von uns, oder die Friedenstaube im Kosmonautenzentrum im Kischwald oder aber im Stadtbad, dieser Brunnen vor der 25-Meter-Halle, der sich dort dreht, wenn er noch da steht. Das ist alles aus unseren Händen.
Aber auch aus deinen Händen?
Die Dinge nicht, die waren vor meiner Zeit.
Okay, und also du kannst schweißen sozusagen?
Stelle ich
mir jetzt bei einer
gelernt, ja. Genau, ich habe mindestens mal einen Schweißerpass gemacht, Schmiedeausbildung gemacht und ähnliche Dinge.
Okay, wir wissen alle, du bist nicht mehr Schweißer und auch nicht mehr Schlosser. Wie ging es weiter? Also, wie findet man den Weg zur Sparkasse? Oder hast du schon zu DDR-Zeiten, wir sind ja immer noch in der Vorwendezeit, die Idee gehabt, ich muss in die Finanzen?
Nee, also die Idee war gar nicht da, also wirklich nicht im geringsten. Meine Lehre war zu Ende im Juni 1989, also das, als das gerade so begann zu bröckeln, als Ungarn-Botschaft, Prag und ähnliche Dinge dann passiert sind und immer mehr Menschen raus sind. Und in dem Zeitraum, dort habe ich meine weiter in der Schlosserei auch gearbeitet. Und dann kam 1990, wo dann eben auch Währungsunion waren und eben wirklich die Wende da war und die Wiedervereinigung quasi vor der Tür stand. Ich war damals 19 und das war so ein Punkt, sicherlich auch ein Stück weit naiv, muss man dazu sagen, wo ich dann gesagt habe, okay, ein bisschen Neuausrichtung wäre auch nicht schlecht. Und es gibt eben einfach aufgrund der Wende und der Möglichkeiten, die sich durch eine Wiedervereinigung für einen jungen Menschen ergeben, durchaus neue Optionen, die man ziehen kann. Und das war eben wirklich ein Stück weit naiv. Ich bin in meine damalige Filiale in Altendorf rein, Kontoauszüge holen oder Geld abheben, weiß ich nicht mehr genau. Und jedenfalls die Mitarbeiterin dort am Schalter ungefähr mein Jahrgang, so in etwa. Also wir hatten uns ganz gut verstanden. Da habe ich spontan gefragt, sag mal, wie sieht denn das aus? Sucht ihr Leute in der Sparkasse? Weil ja, Währungsunion standen jede Menge Menschen an.
Aber du hattest noch nie, eigentlich war wirklich ein spontaner Beschluss. Oder warst du schon mit dem Job als Schlosser so unzufrieden, dass du das wolltest?
Unzufrieden nicht. Es war einfach so eine Situation, wo eben auch dann sich ein paar Dinge verändert haben bei uns im Betrieb, insbesondere eben, weil dann das Thema Marktwirtschaft losbrach und einer dann eben meinte, auch jetzt wirklich mal Marktwirtschaft ganz doll spielen zu müssen, wo ich sage, das muss ich mal gucken, ob ich mir das so antun will. Und in dem Zusammenhang war das dann eher so eine spontane Frage, wie sieht's denn aus, sucht ihr Leute? Und die Antwort war, ja, unbedingt. Dann gehst du mal rein auf den Falkeplatz und da war die damalige Zentrale der Stadtsparkasse Karl-Marx-Stadt oder Chemnitz. Und da gehst du mal dahin und da fragst du mal bei der Kollegin nach. Und das habe ich dann getan.
Okay, da fange ich gleich wieder an. Weißt du noch, was du mit deinen ersten 100 Mark Begrüßungsgeld gemacht hast?
So ungefähr. Also ich habe sie nicht ganz auf den Kopf gehauen. Zumindest ein bisschen sparsam war ich damals dann schon. Und das hat sich ergeben mit einem Freund aus meiner Berufsschulklasse, aus der Schlosserklasse. Der hatte da bei mir geklingelt. Das war kurz nach Maueröffnung, müsste so um den 11., 12. November rum gewesen sein. Und sagt, du sag mal, wollen wir nicht mal nach Hof fahren? Wir wollen uns das mal angucken.
Ja. So, das sind Sätze, die man heute auch nicht mehr sagt. Ne?
Wo er sagt, ja, warum nicht? Fahr mal mit deinem Motorrad, du hast das Größere, geht los. Losgefahren und dann, damals ging die Autobahn auch noch nicht durch, da war irgendwo ein Stück hinter Plauen, war dann Schluss irgendwo, da ging es dann über Landstraße weiter und dort staute sich dann der Verkehr schon Richtung Grenze, weil das alles noch recht klein war und sehr ländlich da, der Grenzübergang. Und wie wir aber so waren, eben als brave DDR-Bürger, haben wir uns eben brav an dem Stau hinten angestellt, bis dann einer vor uns aus dem Trabi mal ausstieg und sagt, sag mal, ihr seid mit dem Motorrad. Ja, wollt ihr nicht vielleicht mal vorbeifahren? Und wir so, na meinste? Und der so, na los, macht weg, ja. Und das war ja Kilometer, das war uferlös.
Nee, klar, also so macht es.
Ich hätte heute was.
Denke ich bei der Armee dann noch? Du hast zwar 3 Jahre nicht gemacht, aber.
Nee, ich bin da ein bisschen Wendegewinnler, muss man dazu gestehen. Ich hatte mit meiner damaligen Freundin auch relativ früh ein erstes Kind. Und das war dann nach der Wende. Und ich hatte die Einberufung oder die Musterung dann bekommen und war dann dort. Und da hieß es dann, ja, dies und das und jenes. Und wo ich sage, naja, wäre aber schön, wenn es irgendwo hier in der Nähe wäre und so. Naja, Grundausbildung ist immer erstmal in den Altbundesländern und danach müssen wir mal sehen, da gilt so der Raum Sachsen-Thüringen. Oh, ich sage das aber ein bisschen weiter. Ich stelle das vor, wie komme ich denn dann am Wochenende nach Hause zu Frau und Kind? Wie sehr am Kind? Und sie leben zusammen? Na, dann hat sich das doch für sie hier erledigt.
Ach so?
Ja. Dann werden sie derzeit nicht eingezogen.
Okay, interessant.
Okay. Ja, fand ich in dem Moment auch, hab's aber dankend angenommen und hab gesagt, auf Wiedersehen.
Und damit bist du komplett raus,
Also hab nicht verweigert oder.
Nee, einfach nur. Du hast ja was fürs Land getan.
Genau, die wollten ja.
Genau. Okay, jetzt habe ich dich.
Genau.
Wir sind sozusagen, du gehst in die Sparkasse, fragst, wollt ihr mich?
So in etwa. Ich bin dem Rat gefolgt, bin da reingegangen, habe mich dort gemeldet, wo ich mich melden sollte, irgendwann mal vormittags. Und habe mich kurz vorgestellt, mein Interesse geschildert, dass ich eben durchaus das spannend finde und gerne mich mal erkundigen wollte, wie das ist. Und wieder mit meinem Sätzchen, suchen Sie Leute. Und er sagte, ja, nö, das passt ja alles. Und das war eben vormittags und guckte so auf die Uhr und sagte, da können Sie ja dann 14 Uhr anfangen. Ich sage, puh. Würde auch nächster Montag noch gehen, irgendwie so. Muss ja noch ein bisschen was regeln vorher. Und da ging das relativ spontan. Und das war aber erstmal so ein bisschen nebenher, also nicht mit Arbeitsvertrag, sondern eher so ein bisschen auf Pauschalarbeit. So Daten erfassen, Kundensystem aufbauen war das eben. Also habe ich dann hinterher erst erfahren, dass es um das Kundensystem aufzubauen ging. Wo wir die ganzen Umstellungsanträge der Leute, die im Prinzip ihre Konten angemeldet haben, man konnte ja im Prinzip DDR-Mark in D-Mark umtauschen zu bestimmten Beträgen. Und da musste man das eben alles angeben. Und diese Anträge haben wir dort quasi erfasst. Und das war quasi die Basis für das spätere Kundensystem. Und das habe ich ein paar Wochen gemacht und es hat mir eben dann Spaß gemacht und da habe ich dann gefragt, also das würde ich mir auch vorstellen können, richtig tun zu können.
Und?
Ja, also die lange Geschichte wäre jetzt ein bisschen, ist die Frage, wie lange dauert so ein Podcast, ne?
So lange, wie es dauert.
Also Die lange Geschichte war dann letzten Endes, dass ich wieder in der Personalabteilung vorstellig geworden bin. Eine Kollegin dort auch mich erstmal ein bisschen halt abtropfen lassen an der Stelle. Und dann musste ich halt mal zu jemandem gehen, zu einem Kollegen, der war nicht da, bin ins Nachbarzimmer gegangen und habe dort eben gefragt, wie sieht es denn aus? Ich suche den und den, sagt, ist nicht da, Sie können aber hier warten. Und sind Sie jetzt richtig fest bei uns angestellt? Nee, wollte ich gerne, aber hieß, geht gerade, nee, funktioniert, nee, klappt, nee, kann nicht, will nicht, soll nicht, darf nicht. Und der nette Kollege war der Meinung, sagt, nee, das kann gar nicht sein, ich kümmere mich mal.
Okay.
Und wie das so ist, der Herr kümmerte sich da drum und dann ging es relativ zügig, dass mich die Personalabteilung nochmal einlud und sagte, ja, das können wir doch schon was machen und momentan sind die Lehrgänge leider voll, aber Sie haben doch was Praktisches gelernt, Sie haben doch einen handwerklichen Beruf. Sie könnten ja, bis der nächste Lehrgang losgeht, erstmal als Betriebshandwerker bei uns anfangen. Oder platt, Hausmeister.
Okay.
Und da habe ich gesagt, ja, dann machen wir das eben so, überbrücken wir das Ganze und schauen dann später weiter.
Okay, aber es ist ja was völlig anderes. So, also du hattest aber die Perspektive, dass du...
Die Möhre war vor meiner Nase.
Okay.
Ja. Und da ich aus dem handwerklichen Beruf gekommen bin, war das für mich jetzt nicht das, wo ich gesagt habe, also das kann ich mir nicht vorstellen, als Betriebshandwerker zu arbeiten. Und rückblickend war es auf jeden Fall dahingehend gut. Ich habe die ganze Sparkasse kennengelernt, erstmal als nicht vom Organisatorischen, aber eben, wo sind die Filialen, welche Menschen.
Die Schwachstellen.
Nein, das. Und wie funktioniert das Ganze? Und wirklich, also die Menschen in dem Haus überall kennengelernt, weil überall, wo irgendwas kaputt war oder nicht ging oder nicht funktioniert hat, warst du dann irgendwie mit im Einsatz.
Kannst du dich noch erinnern, was für dich das Spannendste? Also jetzt nicht die Hausmeistertätigkeit, sondern eine Situation, wo du mal dabei warst als Hausmeister, wo du dachtest, hey, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder wurde.
Also das ist jetzt so in dem Maße nicht. Also
es war auf alle Fälle so, dass du dachtest, doch, das wird mir gefallen, wenn ich dann irgendwann mal nicht nur Hausmeister bin.
Also das auf jeden Fall, weil wie gesagt, ich war viel in den Filialen unterwegs. Das hat auch den Vorteil, wo du mitkriegst und sagst, Mensch, das ist ein super Team, herrscht eine coole Stimmung hier. Na, also da kommst du gerne hin und da bist du auch gerne mal mit dabei. Also da weißt du auch, zu Fasching gibt es dort immer Pfannkuchen und dann fährst du eben dort eine extra Runde nochmal mit rum. Und dann gibt es auch Teams, wo du sagst, boah, hier müsstest du nicht tot über dem Zaun hängen.
Ja, okay. Und wann kam die Erlösung? War es für dich? Ja, es war schon. Das Ziel war, dass du in die Banklehre wolltest.
Ja, aber als Erlösung würde ich es nicht bezeichnen, sondern es war nach wie vor der Wunsch da, wo ich dann gesagt habe, nach einer gewissen Zeit, nach 2 Jahren, so, Mensch, eigentlich hatte ich
nach was. Nach 2 Jahren? Okay, dann haben sie sich aber wirklich zappeln lassen. Oder warst du zufrieden?
Ja, nicht ganz 3 Jahre, muss man dazu gestehen. Es war ein reichliches Jahr um und wo ich sage, Mensch, irgendwie wollten wir doch mal was anderes dann noch mit tun. Und dann habe ich mich wieder losbewegt und wieder ein bisschen mit ein paar Umwegen ging das Ganze dann doch los, dass ich dann in den nächsten Lehrgang als Fernlehrgang zum Sparkassenkaufmann dann reingekommen bin. Konnte mir dann auch eine von 5 Filialen aussuchen, wo ich gerne hingehen möchte.
Und?
Welche war? Natürlich mein klarer Vorteil darin lag, dass ich wusste, wo es schön ist.
Ah, wegen der
okay. Ich bin damals nach Rabenstein gegangen. Und
weißt du noch, was das Schöne dort ausgemacht hat?
Das Team. Also okay. Ganz klar, das Team war das Entscheidende. Die Filiale war es als solche nicht. Die war in dem alten, ehemaligen Rathaus von Rabenstein untergebracht. Die Toilette war halbe Treppe. Also das Ambiente war es nicht. Es war eindeutig das Team.
Aber die kannten dich ja als Hausmeister. Wie oft musstest du noch was reparieren?
Das kam gelegentlich vor, aber...
Aber jetzt nicht mehr?
Nee. Also heute ruft nicht keiner mehr.
Okay. Also bist du jetzt in Rabenstein und beginnst die Bankkaufmannslehre?
Nicht als Auszubildender, sondern es gab damals sogenannte Fernstudiengänge, Studiengang A. Und das haben mehrere, ich könnte jetzt nicht mehr sagen, vielleicht 15, 20 Leute waren da damals ungefähr... die diesen Kurs begonnen haben. Thomas Rauscher, kennst du, war ja mit in dem. Dort habe ich ihn dann kennengelernt. Und er war auch damals zu der Zeit schon in der Heinstraße unterwegs gewesen. Und wir haben das quasi dann immer so aus Lehrbriefen selbst lernen, dann mittwochs nochmal irgendwie Tutorials halten und samstags Klausuren schreiben.
Und was ist der Unterschied zwischen der Lehre, der Ausbildung? Ist ein anderer, was ist das Ergebnis danach?
das Ergebnis ist quasi ähnlich oder gleich.
Man geht schon.
Die Ausbildenden haben im Prinzip richtig Berufsschulunterricht, sowas gab es für uns nicht, sondern wir waren quasi wie voll Angestellte dabei, also schon richtig als Service-Mitarbeiter oder ähnliches in die Filiale unterwegs und haben aber nebenbei im Prinzip quasi uns das im Selbststudium mehr oder minder angeeignet. Und wie gesagt, einmal im Lehrbrief gab es dann immer noch eine kurze Unterweisung.
Aber woher wusste die Sparkasse, dass du das kannst? Also im ersten Schritt wollten sie dich als Hausmeister haben? Oder wie hast du sie überzeugt anders? Also musst du es ja irgendwie getan, also du musst ja eine Überzeugungskraft gehabt haben, gib mir diese auch noch den schnelleren Weg.
Nee, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel des Guten, was du mir dazu sprichst, sondern es war wirklich die Zeit Anfang der 90er Jahre, als die Sparkasse wirklich Personal angesaugt hat oder Mitarbeiter aufgenommen hat und letzten Endes auch wirklich viele Mitarbeiter oder Menschen, die schon eine Berufsausbildung oder ein Studium oder ähnliches hinter sich hatten, die eben demzufolge nicht den Ausbildungsweg gegangen sind über die klassische Berufsausbildung, sondern eben über den, heute sagt man Quereinsteiger, also insoweit bin ich auch ein Quereinsteiger in der Sparkasse.
Gibt es den Weg heute noch? Könnte man
den?
Ja. Ja, den Quereinsteiger schon, aber diese Ausbildung, die, wie du sie
den gibt es auch. Und unsere Quereinsteiger haben das in ähnlicher Form auch in den letzten Jahren, die wir an Bord geholt haben, auch gemacht. Also von daher ist das probates Mittel dort auch seinen Berufsabschluss. Und das ist dann, die Prüfung endet dann genauso. Also das ist der Sparkassenkaufmann über Ausbildungsweg, ist der gleiche wie über den Fernstudiengang. Also da gibt es keine Abstufungen oder Schlechterstellungen.
Okay. Also wir sind jetzt im Jahr 92.
Hat es begonnen und 94 waren wir dann fertig mit der Ausbildung.
Gibt es sowas wie einen Dienstausweis der Sparkasse?
Mhm.
Steht da 90 oder 92? Also wird der Hausmeister genauso...
Es gibt grundsätzlich, also wir haben heute keine Dienstausweise mehr und die damals eingeführt waren, als ich angefangen habe, 90 gab es keine Dienstausweise, aber wir haben die damals, die wurden eingeführt in der Zeit, als ich in der Filiale in Rabenstein war. Muss also irgendwann zwischen 92 und 94 gewesen sein. Ich würde stark auf 92, 93 tippen. Den gibt es noch, aber das Foto will keiner sehen. Am wenigsten ich.
Mit vollem Haar. Wirklich? Also jetzt doch auch
noch. Ja, war ich so noch auf der Position.
Das heißt, bist du jetzt 35, also jetzt welches Jubiläum? Ich weiß, dass du ja Jubiläen, wie nennt man es, beglückwünscht. Wenn man, bei welcher Jahreszahl wärst du dann? Bist du jetzt 35, 36 Jahre dabei oder 34?
Ich bin genau da. Zwischen 35,5. Ich habe am 1. November 1990 in der Sparkasse
offiziell angefangen. Okay, das wollte ich ja wissen. Wollte ich wissen, ob der Hausmeister die gleichen
Dienstzugehörigkeit sozusagen.
Okay. Gut, also wir sind 92. Wie lange ging die Ausbildung dann?
2 Jahre bis 1994. Okay, okay. Februar war Abschlussprüfungen, alles durch und weiter in der Filiale gearbeitet. Dann war es Juni 94.
Okay, stopp. Jetzt die erste Frage. Schon die Idee, okay, jetzt bin ich drin, jetzt möchte ich Vorstandsvorsitzender werden?
Nein.
Okay, was war die Idee?
Die Idee war nie so in dem Sinne da. Dazu muss ich sagen, egal welche Stationen ich hatte, was Neues aufgetan hat, hat es mich gereizt. Und ich muss sagen, ich hatte immer das Gefühl, das macht dir Spaß, das kannst du bis zum Ende, bis zum Ruhestand machen. Das Ganze. So, und dann kamen aber eben neue Reize dazu.
Also immer die Aufgabe, in der du warst, hast du gesagt, kann ich mir vorstellen.
Filiale fand ich klasse. Und dann hat eben derjenige, der mich damals so ein bisschen auch mit reingebracht hat, der damalige Leiter des Vorstandssekretariats, mal angesprochen, weil bei ihm eine Stelle frei war und ich bin so ein bisschen hin und her.
Das war die Person, die dich vom Hausmeister...
Die mich zum Hausmeister erstmal
und
dann vom Hausmeister...
Aber das war Zufall, dass du den kennst?
Falsche Tür.
Ah, okay.
Also, was so gesehen die richtige Tür dann war.
Und er hat gesagt, was wollen Sie hier?
Ich habe gesagt, ich suche den und den Kollegen. Und er sagte, ja, der ist nicht da, aber Sie können hier ja kurz warten. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und er sagte, Mensch, also, das müssen wir doch irgendwie hinkriegen.
Okay.
So.
Und diese Person hat dann, okay, wir sind jetzt 94.
Er hatte bei sich eine Stelle im Vorstandssekretariat frei.
Hattet ihr den weiter Kontakt?
Dass ja. Er wusste, okay. Wir hatten Kontakt und da habe ich dann mal gesagt, Mensch, wie sieht denn das aus? Was muss man denn da machen? Wie ist denn das? Und meinst du, könnte ich denn das? Und so ein bisschen hinten umherang war, bis er dann entnervt gesagt hat, mein Gott, jetzt bewirb dich, du kriegst die Stelle. Ja.
Und das war welche Stelle?
Das war Sachbearbeiter Vorstandssekretariat.
Oha.
Und das war einfach, wo ich sage, Mensch, das klingt interessant. Du bist relativ nah am Vorstand dran und wird mich reizen.
Und was haben die in dir gesehen? dass die gesagt haben, bewirb dich, du bist genau der Richtige?
Das kann ich dir nicht sagen, das müssten wir
in
Roger fahren.
Was gibt es diese Position jetzt noch? Würde es in diese Stelle so, hast du auch
solche? So ähnlich gibt es die noch.
Wie muss diese Person für dich sein, dass du sagst, okay, ich möchte dich bei mir haben?
Die ich ausgefüllt habe oder der mich...
In den du, also wir gehen jetzt, diese Stelle wird ausgeschrieben, Assistent des Vorstands? Nee, Sekretariat?
Es war eine Sachbearbeitungsstelle im Vorstandssekretariat. Also das war im Prinzip, ging das Thema Sitzungen vorbereiten, Beschlüsse erstellen, Beschlüsse registrieren, Beschlüsse verteilen und ähnliche Dinge tun und Gremienarbeit ein bisschen machen und solche Dinge.
Also vielleicht bin ich da jetzt habe ich ein ganz anderes Bild von eurer Arbeit, aber ich stelle mir jetzt vor, okay, ich weiß ja, wie es in der dritten Etage bei euch aussieht. Da stelle ich mir jetzt vor, da sitzt jetzt jemand als Sachbearbeiter.
Mhm.
Aber der ist ja sozusagen im Kern der Sparkasse Chemnitz. Also da ist ja Vertrauen wahrscheinlich extrem hoch. Also man darf nicht quatschen, was da passiert. So, woher wussten die alle, dass du das kannst?
Ob die das wussten, weiß ich nicht. Aber damals saßen wir noch am Falkeplatz. Der Vorstand saß in der vierten Etage. Wir saßen oben drüber in der fünften Etage. Und derjenige, der mich reingeholt hat, der gesagt hat, ich traue ihm das zu, dass er im Prinzip also auch Diskretion wahren kann und hat mich dann letzten Endes auch dem Vorstand vorgestellt damals. Und die Vorstellung am zweiten oder dritten Tag, als ich da reingewechselt war, kann man auch sagen, die lief relativ kurz und robust. Also die Begrüßung im Vorstand fand damals derart statt, dass ich letzten Endes mit runtergegangen bin und mir der Vorstandsvorsitzende vorgestellt wird. Und er hat mich mit den Worten begrüßt, herzlich willkommen im Vorstandsbereich, Herr Weze, bauen Sie keinen Mist, ansonsten werden Sie mich kennenlernen.
Ich kann mir das vorstellen, wie er es gesagt hat, weil ich ihn mal kennengelernt habe. Jetzt vielleicht ist es wirklich nur, dass ich das falsch einschätze. Ist die Aufgabe, klingt die besser, als sie eigentlich ist? Also, dass es völlig egal ist, wer dieser Sachbearbeiter ist? Oder, aber eigentlich, wenn der Vorstandsvorsitzende dich persönlich begrüßt am ersten Tag, kann es nicht so unwichtig sein.
Das hatte letzten Endes was damit zu tun, also der war weniger an meiner Person jetzt direkt interessiert. Wir sind uns vorher, glaube ich, nie über den Weg gelaufen, wirklich wissentlich, sondern es ging darum, da ich ja dann auch mal auf der Vorstandsetage rumspringe, ist es gut, wenn er weiß, wer ich bin und wo er mich zuordnen kann. Das war der ganze Hintergrund. Und ansonsten hat die Dinge eben der Abteilungsleiter mit dem Vorstand auch direkt geregelt und weniger ich, bis es natürlich dann irgendwie kurz rauskam, dass es dann sich doch nochmal ändern sollte, das Ganze.
Okay, also jetzt warst du schon mal sehr nah am Vorstand.
Mhm. Und es wurde noch näher.
Okay.
Denn der Abteilungsleiter verkündete dann, dass er in 2 Monaten dann erstmal für 4 Monate weggeht und seinen Betriebswirt Studium anfängt. Und auf meine Frage, und okay, wer vertritt dich dann? Wie geht das dann weiter? An wen kann ich mich wenden? Na du, was meinst du, wozu du hergekommen bist?
Wie groß ist denn die Abteilung?
Die hatte damals 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mitarbeiter mit Abteilungsleiter.
Und wir sind 95 jetzt wahrscheinlich, 94, 95.
94 immer noch.
Aber das ist ja verrückt. Du wirst 1990 Hausmeister bis 92, machst dann deine Ausbildung und übernimmst die Abteilungs...
Nee, war nicht Abteilungsleiter, ich habe nur die Aufgaben übernommen, also nicht die Funktion.
Aber was hast du gemacht, dass alle gesagt haben, du kannst das?
Alle, also so viele sind das nicht. Also das entscheidet ja, das wird ja nicht basisdemokratisch in der ganzen Sparkasse dann entschieden.
Aber was
er hat gesagt, ich traue dir das zu, du kannst das, du hast das jetzt ein paar Mal mitgesehen und wahrscheinlich die Zunge gerade im Mund und hat gesagt, komm, mache einfach. Du erinnerst dich vielleicht auch noch ein bisschen so an diese Zeit zurück, oder?
Ja, ich bin 78er Jahrgang.
Gut.
Aber und in den Marzahn, das war für mich eine ganz andere Zeit. Wir hatten da.
Zeit 90er Jahre.
Ja, das weiß ich.
Mach erstmal. Hm? Also, mache. Also, nee, diskutiere drum, was könnte sein und was wäre, wenn, sondern gehe los und mache.
Aber verstehst du nicht, dass ich frage, hä? Das ist ja verrückt. Also, was kannst du, was andere nicht können? So,
aus mächtiger Sicht verstehe ich dich, weil man genau diese Frage heute so stellen würde, weil man genau sagt, okay, wo kommt der her? Was hat er schon gemacht? Welche Qualifikationen hat der? Welche Reputation hat er? Was bringt er denn mit? Wie ist denn die Erfahrung da drin? Und also, kann er das alles denn schon? Und das sind die Dinge, die man heute abklärt. Damals, okay, und der kann das also, okay, alles klar, dann machen wir los mit ihm. Und wenn ich nach dem dritten Mal das immer noch nicht gerafft hätte und irgendwas schiefgegangen wäre, dann hätte man dort in dem Fall auch wahrscheinlich gesagt, okay, danke, es passt nicht. Also aber, da war eher ausprobieren und losmachen.
Aber du hattest ein Kind schon? Mhm. Also, du hattest noch ein Family-Business sozusagen?
In dem Moment, ja. Also 94 war das schon nicht mehr, aber... Mhm.
Aber war das nicht... Also würdest du sagen, dass du fleißig bist? Also dass du... Oder dass du wahnsinnig talentiert bist. Also die Aufgaben, ich kann, entweder sind die Aufgaben alle total simpel oder du hast eine Fähigkeit, die du nicht sagen möchtest.
Also ich lasse mich jetzt erstmal nicht auf das Glatteis locken, mich selbst zu loben. Von daher, also.
Geht es dir darum, also dass dir peinlich ist, das zu sagen?
Ja, peinlich jetzt nicht, aber das ist, ne, Eigenschaften meiner Person sollten besser andere einschätzen, als dass ich sie selber einschätze. Und ich würde aber sagen, ja schon, wenn ich eine Aufgabe übernommen habe, ist es mein Ziel, die ordentlich zu Ende zu führen. Also das, ein bisschen Ehrgeiz steckt dann schon drin, den habe ich schon. Und ja, Fleiß würde ich mir auch ein bisschen weit auf die, also zumindest in meinen Kopfnoten im Zeugnis war alles immer total super, bis auf Betragen. Und das habe ich aber mittlerweile in den Griff bekommen.
Ja.
Die einen sagen so, die anderen so. Und das ist aber, wie gesagt, etwas, wo ich sage, wenn es mir einer hinlegt, also dann, ich gebe ungern Aufgaben zurück im Sinne von, tut mir leid, ich habe es nicht geschafft.
Okay. Würdest du sagen, ist das jetzt auch dein Anspruch, also für alle Sparkassenleute, die jetzt zugucken, ist das auch dein Anspruch, dass du, wenn du eine Aufgabe an jemanden abgibst, dass die so zurückkommt, wie du es machen würdest?
Mein Wunsch ist es auf jeden Fall, mein Anspruch schon. Und zumindest sage ich mal, wenn ich es jemandem gebe, dann traue ich es ihm ja zu. Oder zumindest sollte ich mir vorher als Führungskraft auch Gedanken gemacht haben, wem gebe ich es und warum gebe ich es ihm oder ihr. Und da sollte ich ja schon die Aufgabe durchdachten und sagen, diese Person ist die bestgeeignetste, um die Aufgabe zu erfüllen. Und in der Regel funktioniert das auch bei uns.
Okay, jetzt bist du Abteilungsleiter.
Nein.
Stellvertretender
Abteilungsleiter. Nein.
Elternzeitvertretung, also nee, während des Studiums des anderen für 4 Monate hast du die Abteilung.
Ich habe die Aufgaben übernommen, die Aufgaben. Formal hat das jemand anders gemacht, eine andere Kollegin, aber die Aufgaben, insbesondere das, was die Gremienarbeit, was auch am Vorstand mit dran war, die hatte ich übernommen. Das war, wie gesagt, vorhin 94 eine echt wilde Zeit, also auch was die Geschäfte anbelangt, da gab es ein bisschen was aufzuräumen auch. Und das hatte dazu geführt, dass da Vorstandssitzungen beispielsweise auch mal gern bis nach Mitternacht gingen und zwischendurch noch ein paar Döner geholt werden mussten, weil alle Hunger hatten. Also das waren alles so Dinge, wo man sehr flexibel sein musste und eben die Aufgaben auch wahrgenommen hat, die nicht unbedingt in der Stellenbeschreibung gestanden haben. Und das Thema Überstunde war auch nicht ganz so genau zu nehmen.
Und fandest du die Aufgabe so spannend, dass du gesagt hast, Überstunde... Ist mir jetzt nicht so wichtig, oder war es wieder, das ist halt, das wird gefordert und ich muss es halt, wenn ich in dieser Position bin, dann muss ich es halt machen.
Ist, glaube ich, eine Mischung aus beiden. Also das ist einerseits dieses, wo ich sage, okay, wenn ich die Aufgabe kriege, dann erfülle ich sie, und andererseits aber auch die Inhalte. Ich hatte die Chance mit, sagen wir 94, mit 23 Jahren, also mitten im Vorstand, in Vorstandssitzungen dabei zu sitzen, alle Themen ungefiltert, ungeschönt mitzukriegen, an denen die Protokolle zu schreiben, die Aufgaben dann in die Fachbereiche zu verteilen, das zu machen. Das mag vielleicht aus heutiger Sicht total langweilig erscheinen, aber für mich war das hochinteressant, die Dinge mitzubekommen. Und erschwerend kam natürlich hinzu, ich bin zeitlebens Nichtraucher. Zu der damaligen Zeit wurde in den Sitzungsräumen gut geraucht von der überwiegenden Zahl der Teilnehmer. Also, aber da hat sich auch keiner Gedanken gemacht.
Aber ist ja auch interessant, da warst du ja auch der Bestinformierteste, weil wahrscheinlich du am konzentriertesten zugehört haben musst, weil du ja mitschreiben musst.
Das würde ich jetzt auch wieder nicht für mich in Anspruch nehmen, der Bestinformierteste zu sein, weil ich ja im Prinzip nur das, was die Vorstände kommuniziert haben, mitbekommen haben und nicht das, was sie für sich behalten haben.
Gut, okay. Ja. Das weißt du jetzt, dass das ein Unterschied ist?
Ja.
Okay.
Und das sind aber trotzdem, es war einfach mega spannend. Ich fand es mega spannend.
Und ich würde es auch jetzt noch spannend finden. Also wenn ihr mal jemanden braucht, der einfach nur dabei sitzt, ich würde...
Also nur dabei sitzen ist nämlich...
Ich habe nämlich auch mitmachen. Okay, mitmachen kann. Ich bin ja Sportmacher.
Mhm.
Okay, jetzt sind wir... irgendwann kommt die eigentliche Person zurück.
Mhm.
Du wieder in die normale Position.
Da kam dann noch eine Position, oder ja, dann kam wieder zurück der Roger, und dann bin ich wieder auf Position. Dann gab es eine Referatsleiterstelle, die dort ausgeschrieben wurde. Also da war ich so für ein kleines Team von 3 Leuten verantwortlich. Da haben wir dann dort ein bisschen gearbeitet und dann kam irgendwann die Frage, naja, also wenn Sie irgendwie weiterkommen wollen in dieser Sparkasse und nicht hier Schluss sein will, dann müssten Sie Ihren Betriebswirt noch nachmachen und müssten zum Fachlehrgang, heißt das dort, also dann noch gehen.
Okay, aber würdest du sagen, wenn du noch in Rabenstein in der Filiale gewesen wärst, hätte man dir die gleichen Tipps gegeben? Mit dem Betriebswirt und...
Nicht auf die Art und Weise, weil die normale Reihenfolge im Vertrieb war damals, dass man über den Fachwirt erst noch dazwischen gehen muss und dann zum Betriebswirt und das immer abhängig ist davon, wo will sich der Mitarbeiter hinentwickeln. Also ist es Richtung Kundenberater oder ist es mal Richtung Filialleiter? Wenn es Richtung Filialleiter geht, dann wäre der Betriebswirt erforderlich gewesen für die Stelle. Und
okay. Aber das heißt ja, jetzt musst du ja doch mal eine Wahl getroffen haben, in welche Richtung du gehen willst. Oder, also...
Ja,
aber warst du denn richtig im Bankwesen, doch im Rahmenstein war die Filiale, das war das normale Bankgeschäft. Vorstandsebene ist ja nicht mehr das normale Bankgeschäft, oder? Oder ist das nur größere Zahlen, ansonsten genau das Gleiche?
Naja, es kommt darauf an, was das normale Bankgeschäft ist. Also der Vorstand treibt schon normales Bankgeschäft auch noch.
Hm?
Und da ist aber mehr das Thema Organisation und Steuerung mit dran der Bank und während in der Filiale der reine Vertrieb am Kunden ist, was nach wie vor auch hochspannend ist, muss ich sagen, als Vertriebsvorstand. Und ich hatte aber eben dann die Chance, in dem inneren Bereich oder in der Nähe des Vorstandes dort arbeiten zu können und dann noch die Chance, das Angebot zu bekommen, meinen Betriebswirt machen zu können, machen zu dürfen, was auch nicht selbstverständlich, weil viele wollten es, aber nicht alle durften es. Und ich bin aktiv angesprochen worden, machen Sie doch den Betriebswirt noch. Und das war einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, dann machen wir das doch einfach.
Okay, jetzt hast du die, aber das heißt, ich weiß, dass du im Vertrieb dann gelandet bist, mehr oder weniger.
Das dauert noch ein Stück.
Ach so, aber ich dachte, der Betriebswirt entscheidet jetzt sozusagen die Richtung.
Nö, als Betriebswirt kann ich sowohl in die innere Bereiche gehen, wie auch in die,
okay,
wie auch in die vertrieblichen Bereiche. Das war, also damals war der Betriebswirt auch letztendlich eine generalistische Ausbildung, wo man alles mit hatte an Themen. Später wurde der dann in Module gewandelt, wo man dann eben entweder man geht Richtung Vertrieb oder man geht Richtung Personal oder Organisation oder ähnliche Dinge dann.
Also vielleicht ist auch mein wieder ein bisschen dumm, meine Annahme. Ich habe jetzt das Bild vor Augen. Du siehst sozusagen den Vorstand, weil du ja immer mit dem zusammengearbeitet hast und sagst, okay, was muss ich tun, um im Vorstand?
Nee, das war gar nicht so. Das war weder mein Plan noch mein Gedanke, das jemals also dort in diese Richtung, okay, zu schaffen, weil einfach die Strukturen oder die Wege dort, also das war, ja, ich war räumlich nahe dran, aber fachlich und karrieretechnisch meilenweit weg.
Okay.
Ja, also nur weil ich dort mit den Menschen zu tun habe, heißt das noch lange nicht, dass ich quasi deren Job übernehmen kann oder dass ich die Skills dafür besitze.
Aber die haben dir gesagt, welche Steps erforderlich sind.
Zumindest haben sie etwas in mir gesehen, möglicherweise, was ich damals nicht in mir gesehen habe oder vermutet hätte oder ähnliches.
Damit stellst du sofort wieder, kommt bei mir die Gegenfrage, was haben die gesehen?
Ich weiß es ja nicht. Offensichtlich das Potenzial, dass ich den Betriebswirt lebend überstehen könnte und auch mit einem halbwegs passablen Abschluss zurückkomme.
Okay, das war wichtig, ja. Die Noten sind dann,
es gibt ja, geht ja nicht darum, erfolgreich teilgenommene Teilnahmebescheinigung abzuliefern, sondern wenn, sollte das Ganze auch ein bisschen mit einem ordentlichen, okay, Ergebnis erfolgen.
Du wirst nicht über deine Ergebnisse reden. Wir wissen, dass du ganz nach oben gekommen bist. Es muss gut gewesen sein. Vielleicht auch sehr gut.
Gut passt.
Okay. So, jetzt bist du Betriebswirt. Wo war die nächste Station?
Die nächste Station war einfach, ich kam zurück und wir haben jetzt das Jahr, oder wir sind jetzt Anfang 98 ungefähr, und der damalige Vorstandsvorsitzende sagte, ich habe 2 junge Kollegen und ich habe 2 Stellen und wären Sie sich einig, wer von Ihnen was macht? Und das eine war die Stelle Abteilungsleiter Vorstandssekretär und die andere war die Assistent Vorstandsvorsitzender. Da der andere Kollege derjenige war, dem ich viel zu verdanken hatte, hatte er logischerweise, und der Ältere auch im Unternehmen, hatte er die erste Wahl und er hat sich für die Abteilungsleiterstelle entschieden und damit habe ich die Assistenzstelle bekommen. Und was nicht das Schlechteste war, was wiederum ein Fulltime-Job bedeutet hat, was aber auch, wie gesagt, eben nahe am Puls der Zeit auch bedeutet hat, und damit war ich letzten Endes dann Assistent des Vorstandsvorsitzenden und ganz, ganz nah an den Themen, sehr intensiv drin und also bis wirklich dann also noch weiter in die Details rein.
Und jetzt wusstest du wirklich, was er alles noch hat.
Zumindest noch, also fast, also niemals 100%, das wird auch nie der Fall sein, aber letzten Endes dann doch wirklich also sehr viele Dinge und ich hatte dann auch das Vertrauen durchaus des Vorstandsvorsitzenden, was eben dazu führte, dass du als Assistent dann quasi faktische Entscheidungen schon mit triffst, ohne dass du sie kompetenzseitig treffen darfst, aber wenn du Dinge vorprüfst, Beschlüsse anguckst und ähnliche Dinge und dann die Frage kommt, und der Witz, kann ich es unterschreiben? Ja, aus meiner Sicht ist okay. Dann erfolgt die Unterschrift quasi blind. Dann ist das, denke ich, also ist für mich zumindest ein hohes Maß an Anerkennung und Vertrauen, was mir jemand entgegenbringt.
Okay, aber wie funktioniert das dann? Also du wirst ja nicht zu allen Themen alles gewusst haben. Also dann beginnst du in den Fachabteilungen. Das heißt, du warst im Haus schon permanent unterwegs und hast mit allen weiter Kontakt gehabt.
Genau, manchmal ist man mehr beliebt, manchmal ist man ein bisschen weniger beliebt auch auf so einer Stelle, ja, weil man ja quasi die rechte Hand des Vorstandsvorsitzenden ist. Das führt auch dazu, wo man sagt, oh, jetzt kommt der schon wieder.
Was würdest du sagen? Bist du beliebt oder unbeliebt jetzt? Also ich habe eine, vielleicht nicht ganz so viele, aber ich sag dir danach, was die sagen.
Also ich sage es mal, allen recht getan, ne, ist eine Kunst, die niemand kann. Also das strebe ich, glaube ich, auch nicht an. Und ich gehe jetzt davon aus, dass es nicht ganz so schlimm sein kann, mein Ruf im Haus, zumindest jetzt auch bei den letzten Entscheidungen, habe ich durchaus Zuspruch auch aus vielen Ebenen. Und was mich auch wirklich ein bisschen freut, auch als von Kollegen oder Mitstreitern, die also schon seit Jahrzehnten mit im Haus sind. Und muss sagen, da ist das wirklich das gesprochene Wort und einfach auch mal der Händedruck und, das, und der Gesichtsausdruck dabei, wo ich sage, die meinen es ernst.
Okay, dann würde ich auch so sagen, du bist schon sehr beliebt.
Woher jetzt nur das wisse?
Naja, von meiner kleinen Bubble. Ich habe viel Zeit mit in deinem Haus verbracht.
Das macht mir Angst.
Nee, war gut. Wir haben zusammen einen Marathon auf die Beine gestellt und
das stimmt.
Und das war, ich kann ja auch nochmal sagen, es war ein Gemeinschaftswerk. Also es war so, dass ich in den Wochen nach dem Marathon, wo wir einfach nicht mehr so viel telefoniert haben, also so ein Gefühl war, eigentlich telefonieren wir doch jeden Tag miteinander. Es war so ein bisschen Wehmut da. Okay, jetzt bist du sozusagen der Assistent, immer noch von der gleichen Person. Weil die war ja relativ lange da. War die auch immer Vorstand? Ja, die Position war immer
Vorstand.
Der ist als Vorstand gekommen und als Vorstandsvorsitzende gegangen. Okay.
Genau.
Und er musste dich ja gemocht haben. Oder weiß man nicht?
Ich würde sagen, ja. Also das war schon, also zumindest eine freundschaftliche Beziehung und eine vertrauensvolle Beziehung auf alle Fälle. Also von daher, das hat.
Und hast du jetzt auch so eine Position eigentlich? Also gibt es diese Position?
Nee. Also nicht in dem Maße, so wie das damals gegeben hat. Also die gibt es momentan nicht. Hm. Ja, ich habe, wie gesagt, dafür aber eben auch bei mir keine klassische Sekretärin jetzt, die mich unterstützt, sondern da habe ich eine Assistentin, die mich da unterstützt und die eben dort auch erheblich Facharbeit mit leistet und also auch auf fachlicher Ebene mir dort also gute Unterstützung und mir viel abnimmt, was da im Arbeitsablauf kommt.
Also dein bisheriger Karriereweg wäre heutzutage eigentlich so nicht möglich.
Wenn es die Stelle gäbe, wäre das genau noch so machen.
Okay. Also okay. Gut. Wie, jetzt könnte man ja sagen, ich weiß, dass du 2015 in den Vorstand berufen wurdest. Was ist jetzt in den 17 Jahren passiert, dass du vom Assistenten, oder ist es normal, dass ein Assistent des Vorstandsvorsitzenden dann auch noch in den Vorstand, also du musst ja irgendwie nochmal alle anderen Fähigkeiten gelernt haben, absolviert haben, die dazu führen, dass man überhaupt in den Vorstand darf. Also, wo du ja komischerweise schon sehr lange warst immer.
Nein, es waren viele Jahre eben als Assistent, muss ich sagen, also eine interessante Aufgabe, vor allem auch immer wieder wechselnd, also nicht gleiche Themen, sondern wirklich also wechselnde Themen, die drinnen waren und offensichtlich eben auch habe ich dort nie allzu viele Fehler begangen oder das ganz so schlimm gemacht. Und der Vorstandsvorsitzende hat damals eben letzten Endes dann irgendwann mal gesagt, Mensch, ich würde Sie gerne noch ein Stück weiterentwickeln und Ihnen gerne noch das Thema Geschäftsleitereignung mit verpassen. Und Geschäftsleitereignung ist etwas, das man im Finanzwesen in der Bank insbesondere auch in der Sparkasse, benötigt als formelle Voraussetzung, um irgendwann mal eine Position Richtung Vorstand oder Verhinderungsvertreter eines Vorstandes übernehmen zu können. Da stellt die Aufsicht formale Anforderungen daran. Und wo er mir eben auch dort wieder das Angebot gemacht hat, Mensch, wenn Sie das wollen, würde ich Sie gerne unterstützen. Und dann müssten wir aber mal ein paar Schritte einleiten. So, und das heißt also, da braucht man ein bisschen Personalverantwortung, also Führungsverantwortung, und man braucht ein paar spezielle Qualifikationen noch Richtung des Kreditgeschäftes, Richtung des Treasuries beziehungsweise Gesamtbanksteuerung. Und da galt es dann halt, so einen Plan zu machen, dort diese Bereiche noch mit zu durchlaufen. Und das war dann in der Zeit von 2008 bis 2012 ungefähr.
Aber das heißt ja, dass du 10 Jahre erstmal Assistent warst.
Ja.
Okay. Und wo 2008, wo ging es dann los?
Da bin ich in das Treasury gewechselt, aber auch, wie gesagt, eben weil ein anderer Kollege das nicht übernehmen wollte dort. Dort gab es ein paar personell durch Elternzeit und Schwangerschaft ein paar Ausfälle. Und da wurde ich gefragt, können Sie sich das vorstellen, das Treasury mit zu übernehmen temporär?
Aber
die Antwort war ja.
Hast du eigentlich irgendwann mal Nein gesagt?
Irgendwann mal Nein gesagt. Bestimmt habe ich irgendwann mal Nein gesagt.
Bei irgendeinem Angebot, wo du sagst, boah, nee, das ist nichts für mich. Die Filiale in Altenen?
Nee, also solche Angebote, nee, habe ich glaube ich nicht Nein gesagt. Also, und vielleicht ist das auch nicht die schlechteste Idee, wenn man was angeboten kriegt, durchaus Ja zu sagen.
Ich merke, dass du willst ja für dich nicht dieses Bild, ich wollte schon immer in den Vorstand. Das ist für dich ja gar nicht.
Ich wollte es auch wirklich nicht.
Genau.
Also ich wollte es nicht im Sinne von, ich will es bewusst nicht, sondern ich hatte mir das nie zum Ziel gesetzt.
Das war einfach immer, du hast die nächste Herausforderung gesucht.
Also die gab und
aber 2008, als sozusagen die Geschäftsleiter, also, und wie hieß das,
Verhinderungsvertreter. Wollen wir so VHV einigen?
Verhinderungsvertreter klingt für dich so völlig normal. Was macht denn der verhindert was?
Nee, der verhindert nichts, sondern der unterstützt. Sondern wenn ein Vorstandsmitglied, wir haben heute auch 2 Verhinderungsvertreter bei uns im Haus, und wenn einer von uns beiden
so verhindert ist,
dann vertreten diese.
Warum heißt denn nicht einfach Vertreter? Warum muss der Verhinderungsvertreter?
Weil der nur in dem Fall, wo das ordentliche Vorstandsmitglied verhindert ist, vertritt und sonst nicht.
Okay, du scheinst es logisch zu finden.
Ich finde, ja, finde ich.
Okay.
Kann man nachlesen.
Okay.
Auf neuesten Sparkassengesetz.
Hast du das Sparkassengesetz? Kannst du das auswendig?
Buchstabieren?
Sparkassengesetz? Nee, weil du sagst, Paragraph 19.
Nein, auswendig kann ich es nicht, aber es gibt halt ein paar wesentliche, die man dann halt okay. Doch mal hat.
Okay, aber 2008, als du diese
Treasury
absolviert hast, war da, also ab dem Moment war das ja die Voraussetzung, um dann trotzdem dahin. Oder?
Da war das Ziel, die Voraussetzung, also ne, das ist quasi so, wie du hast einen Führerschein, also du darfst fahren, aber du kannst irgendwie noch nicht fahren. Also das ist die Erlaubnis, etwas zu dürfen. Und mit der Chance natürlich, das zu kriegen, wächst natürlich dann auch der Wunsch, wo du sagst, also du machst da nicht den Weg dahin und absolvierst die Qualifikation, hast am Ende die formalen Voraussetzungen und dann verkümmert das, weil die würden dann auch wieder verfallen, wenn man dann jetzt nicht bestellt würde. Und so bestand dann schon das Ziel und die Hoffnung zu sagen, okay, wenn ich durch diese ganzen Voraussetzungen durch bin und alles erfüllt ist, dann auch zu sagen, jetzt wäre es gut, eine Bestellung zum Verhinderungsvertreter zunächst erst einmal zu bekommen. Und das hat dann auch geklappt. Also ab 1.1.2012 war ich dann Verhinderungsvertreter, okay. Glaube ich jetzt ja.
Okay, dann sind es noch 3 Jahre bis in den Vorstand.
Mhm.
Was hast du was braucht es noch?
Es braucht einfach die Situation, das Momentum und es standen dann letzten Endes auch so ein bisschen am Horizont auch möglicherweise Veränderungen an. Und es ging letzten Endes auch um eine strategische Nachfolgeplanung und in dem Zusammenhang kam da eben die Frage, also wir würden jetzt den Schritt mal gehen, mit dem Verwaltungsrat, mit der Verwaltungsratsspitze zu reden, was unser Aufsichtsgremium ist, die auch für solche Dinge zuständig sind, dort ins Gespräch zu gehen, mit der Aufsicht zu diskutieren. Akzeptiert die Aufsicht die Voraussetzungen zur Bestellung und dann letzten Endes zu sagen, ja, also wir reichen die Anträge oder die Beschlüsse in den Verwaltungsrat ein, dort zu sagen, okay, wir bestellen dort ein drittes Vorstandsmitglied. Damals war der Vorstand 2 Vorstandsmitglieder und wir bestellen ein drittes in den Vorstand und der Verwaltungsrat ist dem dankenswerterweise gefolgt.
Ich habe recherchiert, wer eigentlich letztlich bestimmt, dass du Vorstandsvorsitzender wirst? Das ist ja nicht so, dass der Dr. Kreuzkamp sagt, ich glaube, er kann es am besten, er wird es jetzt, sondern es ist ja sehr reguliert. Mhm. Also es ist, die Sparkasse ist, also vielleicht kannst du mir einmal kurz erklären, was unterscheidet eine Sparkasse, eine Volksbank, ist glaube ich Genossenschaften, Genossenschaftsbank, sowas gibt es, und eine Privatbank voneinander. Also sind, theoretisch sind das, haben die alle die gleichen Vorstandsvorsitzende, ist das immer die gleiche Struktur? Ja, versuch mal, mich kurz ins Bankwesen einzubringen.
Ich versuch's mal kurz instant zu machen. Also genau. Ähnlich sind die Strukturen, das ist auf alle Fälle so. Wir haben ein Drei-Säulen-Modell in Deutschland, was eben aus diesen drei Rechtsformen besteht, aus den privaten Banken, meist in AG-Form, aus dem genossenschaftlichen Sektor, das Volks- und Raiffeisenbanken sind, und aus dem öffentlichen Sektor, das sind die Sparkassen dann. So, die drei Säulen haben wir. Im privaten Sektor wissen wir, es sind Kapitalgesellschaften, es sind Aktiengesellschaften, die richten sich nach dem Aktiengesetz. Wir haben auch einen Vorstand dort und bestimmt wird das Ganze durch die Hauptversammlung. Das ist im Prinzip die Vertretung der Eigentümer.
Mhm.
Im Genossenschaftssektor gibt es ebenfalls einen Vorstand. Dort ist aber eben genossenschaftlich organisiert. Es gibt eine Haupt- Mitgliederversammlung dann, manchmal auch Hauptversammlung genannt, die dann letzten Endes dann über Wahlen oder über Beschlüsse dort letzten Endes Vorstände bestellen. Teilweise macht es vielleicht auch nicht die gesamte Mitgliederversammlung, da gibt es einzelne Gremien davon. Und im Sparkassensektor ist es so, wir haben als Aufsichtsgremium, da wir in kommunaler Trägerschaft sind, dort letztendlich ein Verwaltungsrat. Und dieser Verwaltungsrat, der beaufsichtigt den Vorstand als Gremium und hat unter anderem auch die Aufgabe, dann letzten Endes Vorstandsbestellungen oder Veränderungen in der Leitungsebene der Sparkasse, angefangen von Verhinderungsvertretern über Stellvertretende und Vorstandsmitglieder
dort. Das, also schon Verhinderungsvertreter muss ja genommen.
Ist ja quasi diese Ebene.
Das heißt, kommunal sehr politisch, also viele politische. Ich habe mal geguckt, ihr habt ja auch der Sparkasse Chemnitz, wer den Verwaltungsrat da abbildet. Da war viele Stadträte drin, deshalb habe ich jetzt politisch. Dann ein paar Vertreter von Unternehmen. Jens Kieselstein habe ich da drin gesehen. Und dann nochmal 5 Vertreter der Sparkasse Chemnitz Mitarbeiter.
Genau, auch da gibt es letztendlich das Sparkassengesetz, das das Ganze vorschreibt, wie ein Verwaltungsrat zusammenzusetzen ist. Eine Sparkasse liegt in der Regel, oder die meisten Sparkassen, so unsere auch in kommunaler Trägerschaft. Bei uns sind es aber eben nicht eine Kommune, sondern zwei, nämlich die Stadt Chemnitz und der Landkreis Zwickau.
Mhm.
Für den Teil des ehemaligen Landkreises Chemnitzer Land, wo unser Geschäftsgebiet auch noch mit ist. Und die beiden bilden einen Zweckverband, einen kommunalen Zweckverband, und das ist unser Träger. Und der jeweils bestimmt am Ende die Mitglieder, die im Verwaltungsrat sind, und die werden dann aus deren Reihen, sprich aus dem Stadtrat heraus oder aus dem Kreistag des Landkreises heraus, dann auf Vorschlag der Parteien und der Vertreter dort dann entsandt oder eben zur Wahl vorgeschlagen und dann in den Verwaltungsrat entsandt, und demzufolge sitzen dort eben die Vertreter der verschiedenen politischen Fraktionen.
Und kontrolliert dieser Verwaltungsrat die Arbeit der Sparkasse?
Des Vorstandes, ja. Also das Aufsichtsgremium.
Das heißt, ihr müsst euch vor dem rechtfertigen, also vor dem Verwaltungsrat müsst ihr euch regelmäßig wahrscheinlich?
Planmäßig finden so einmal im Quartal, also 4-mal im Jahr entsprechende Verwaltungsratssitzungen statt, wo wir letztendlich über die Lage des Unternehmens berichten, bestimmte Beschlüsse vorzulegen sind, alles was Aufgaben sind, die in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates fallen, also respektive Feststellung, Jahresabschluss, Entlastung des Vorstandes, alles das, was um dieses Thema Jahresabschluss herumkreist, aber auch Grundstücksangelegenheiten und ähnliche, dann sind weiterhin entsprechende Berichte zu übergeben und vorzutragen, insbesondere eben alles das, was aufsichtsrechtliche Themen anbelangt.
Aber es ist eine Kontrolle, die können nicht sagen, ich will ein schönes Rathaus haben, ich brauche Geld.
Erst einmal haben wir ein wunderschönes Rathaus.
Ja.
das nicht, nein, es ist ein Aufsichtsgremium, ein Kontrollorgan eben dafür, dass der Vorstand seinen gesetzlichen Aufgaben und Pflichten nachkommt und letzten Endes die Aufgaben so erfüllt, wie es.
Aber das heißt sozusagen, Gewinne, also gibt es Gewinnausschüttung von der Sparkasse oder so? Ich bin wirklich also bei einer Deutschen Bank, Aktiengesellschaft, Dividenden profitieren Leute davon, die Eigentümer. Wer profitiert bei der Sparkasse?
Bei der Sparkasse haben wir, oder da ist der Kern des Auftrages, der sogenannte öffentliche Auftrag, den eine Sparkasse mitbekommt im Rahmen ihrer Errichtung. Und der geht letzten Endes dahin, dass die Sparkasse die Aufgabe hat, die Wirtschaft und das Wirtschaftsleben und die Unternehmen in ihrem Geschäftsgebiet zu fördern, aber auch im Prinzip den Gedanken des Sparens, also so steht es wirklich ursprünglich drin, also den Gedanken des Sparens mit zu fördern, die Bevölkerung und die Unternehmen, also sowohl also die private Schiene wie auch die gewerbliche Schiene, mit allen Finanzdienstleistungen zu versorgen, das auch in der Fläche zu tun. Deswegen sind eben Sparkassen häufig auch mit vielen Filialen in der Fläche vertreten und eben nicht nur punktuell unterwegs, um dort letzten Endes alles das, was die Versorgung mit Finanzdienstleistungen, auch immer mit kreditwirtschaftlichen Themen, also zur Unterstützung von Unternehmensgründungen, Entwicklungen, Nachfolgen und ähnlichen Dingen, dort dann zur Verfügung zu stehen und das, um mir zu unterstützen.
Würdet ihr so, also wenn das jetzt völlig blöd ist, dann hören wir da auf. Heißt das, dass ihr tendenziell sogar kommunale Wirtschaft mehr stärker fördert als jetzt eine private Bank, weil ihr andere Aufgaben noch habt, Aufträge, kommunale?
Also Kreditvergaben erfolgen nach wie vor nach sauberen Kreditstandards bei uns, also nicht nach wünscht ihr was oder mit Augen zudrücken, dort geht nichts durch. Aber letzten Endes, wir sind in unserem Geschäftsgebiet tätig. Also wir können jetzt nicht beispielsweise sagen, oh Mensch, in Berlin oder in München oder in Leipzig, da ist super Geschäftsfeld, da machen wir eine Filiale auf, da betreiben wir unsere Geschäfte. Sondern das gibt das festgeschriebene Regionalprinzip, also eine Sparkasse ist im Geschäftsgebiet ihres Trägers unterwegs oder betreibt ihre Geschäfte dort. Und genau das ist, ich sag mal, einerseits ist das so ein bisschen die Herausforderung, je nachdem, wie die Struktur in dem Geschäftsgebiet eben ist. Ist es eher ein städtisches Geschäftsgebiet? Ist es eher ein prosperierendes? Ist es eher ein ländliches? Hat man da auch unterschiedliche Herausforderungen damit drin liegen? Andererseits bringt es aber eben auch was, weil ich muss mich mit meinem Geschäftsgebiet, mit meinen Bedingungen vor Ort auseinandersetzen als Sparkasse. Ich muss gucken, was finde ich für Bedingungen vor und mit denen muss ich leben, muss ich arbeiten, muss meine Geschäfte machen, muss aber auch versuchen, letzten Endes dort die regionale Wirtschaft, wie sie vorhanden ist, eben zu fördern, zu unterstützen mit meinen Dienstleistungen und dort also wirklich Partner der Wirtschaft zu sein.
Das heißt aber auch, weil ihr ja nur in der Kommune agieren könnt, dass sozusagen euer Geschäftserfolg ja maßgeblich an der Wirtschaftlichkeit der Region partizipiert.
Das ist zum Teil so. Also ne, das ist zum Teil so, dass wir eben dort letzten Endes wirklich eben drauf gucken, wie geht es den Unternehmen auch in unserem Geschäftsgebiet und dann sicherlich auch mit Dingen mal zur Verfügung stehen oder eben auch mal eine extra Meile nochmal gehen, um Lösungen zu finden. Auch eben gerade, wenn es um Unternehmensgründungen geht, ja, wo man schnell sagt, huch, da geht es um Risiko oder etwas. Auch dafür haben wir separate Lösungen über eine Tochtergesellschaft wieder, wo wir dort Beteiligungskapital auch reingeben können. Also da ist einfach Ideenreichtum auch ein Stück weit gefragt. Und da sind wir als Sparkasse Chemnitz recht gut aufgestellt.
Okay, dann interessiert mich jetzt wieder, wir sind jetzt, würdest du noch sagen, ist noch ein wichtiger Step zwischen Verhinderungsvertreter und dann Berufung Vorstand und jetzt diese, also was war eigentlich in den 10 Jahren, wo du jetzt schon im Vorstand bist, im Endeffekt, was ändert sich ab 1. Januar 2027? Was ändert sich an deiner Funktion?
Also die Funktionsbezeichnung ist dann nicht mehr Mitglied des Vorstandes, sondern Vorsitzender des Vorstandes. Das ist erstmal im Kontext. Aber neben den inhaltlichen Aufgaben, das ist eher eine interne Organisation, dass ich also das Aufgabenressort auch nochmal wechsle auf das von Micha Kreuzkamp rüber, ist das eher so ein bisschen der Wechsel vom Innenminister zum Außenminister. Das heißt also, die Funktion des Vorstandsvorsitzenden ist deutlich stärker mit der Außenwahrnehmung, mit der Außenkommunikation verbunden, als dass die Rolle des Vorstandsmitglieds ist in der jetzigen Konstellation noch.
Das heißt, du vertrittst nach außen die Sparkasse Chemnitz? Bei dem Bild, wer ist Kanzler?
Ich würde gern bei Außen- und Innenminister bleiben. Wir sind eine relativ kleine Mannschaft dann mit 2 Vorstandsmitgliedern perspektivisch.
Such dir noch einen Kanzler. Ich könnte.
Weiß gar nicht, ob das gerade momentan so gut konnotiert ist, ob man das jetzt unbedingt sein soll. Ne,
man muss sich ja auch, ich lerne jetzt aus dem Gespräch, dass man ja auch bereit sein muss, Aufgaben zu übernehmen. Ich wäre bereit, euer Kanzler zu sein.
Gut, ich nehme das mit für den Fall, dass wir die Stelle formen.
Nee, jetzt ist nur Innenminister, Außenminister. Wer ist das Staatsoberhaupt? Des Bundespräsident, okay, ja.
Naja, das Staatsoberhaupt oder wie auch immer in der Sparkasse ist der Vorstand als Organ, okay, was zu finden im Sparkassengesetz, als Organ, das heißt als gesamthandelndes Organ. In dem Fall sind es bei uns jetzt der Mischa Kreuzkamp und ich gemeinsam. Und die Vertretung in der Kommunikation nach außen, da wir uns schwerdings immer zwei vors Mikrofon stellen können und zwei immer an die Termine gehen können, ist dort das Commitment so, dass der Vorstandsvorsitzende alles das macht, was Außenkommunikation ist und die auch nach außen lebt und vertritt. Und rechtlich aber, was du überall sehen, stehen immer zwei Unterschriften von uns drauf, weil der Vorstand als Gesamtes handelt.
Das heißt, du wirst zukünftig das, was der Vorstand beschlossen hat, öffentlich vertreten müssen. Das ist eigentlich der Hauptänderung. Ansonsten ändert sich eigentlich gar nichts.
Naja, so kann man es jetzt auch nicht sagen. Also ganz so ist es jetzt auch nicht. Also da wird sich schon noch ein bisschen, wie gesagt, neben den Aufgabeninhalten, wird das Rollenverständnis halt ein anderes sein. Ne? Also nicht nur Beschlüsse oder Entscheidungen der Sparkasse oder des Vorstandes nach außen zu kommunizieren, denn nicht alles, was wir in Beschlüssen fassen, kommunizieren wir. Auch das ist eher der geringere Teil. Aber letzten Endes, ob das Veranstaltungen sind, ob das Meetings sind, ob das diverse Gremien sind, in denen die Sparkasse Chemnitz vertreten ist, auch da wird entsprechend nochmal ein Rollenwechsel stattfinden, wo man die Aufgaben und Funktionen, die jetzt Dr. Kreuzkamp inne hat, die dann eben rüberwechseln, weil ich sie dann mit ausfüllen werde.
Hat der Vorstandsvorsitzende eine Agenda, also eine Strategie? Sitzt du jetzt abends zu Hause und überlegst, okay, bis 2031 möchte ich diese Schritte? Oder ist das keine persönliche Entscheidung in einer Sparkasse? Also im Endeffekt, was geht ab dem 3. Januar über deinen Schreibtisch, was anders ist? Also wo musst du dir mehr Gedanken machen?
Das ist aufgabenspezifisch. Wie gesagt, eine Sparkasse wird eben nicht von einer einzelnen Person geführt. Wie gesagt, das weder könnte ich das, noch würde ich das wollen oder sehe mich dazu in der Lage, das zu tun, sondern das ist immer eine Teamleistung. Und so wie ich jetzt mit Micha Kreuzkamp im Team zusammenarbeite und wir die Entscheidungen und auch die Strategien letzten Endes gemeinsam erarbeiten, gemeinsam austüfteln, gemeinsam auch mit dem erweiterten Vorstand, eben mit unseren Verhinderungsvertreterinnen und Vertretern dort letzten Endes diskutieren und den Führungskräften darunter und so auch in das Haus hinein entwickeln und kommunizieren, so wird das genauso in Zukunft sein. Wenn ich das dann mit meiner neuen Kollegin, wenn es dann so kommt, wir gehen mal fest davon aus, dann wird es die Verena Heinze werden, auf die ich mich sehr freue.
Wo ich auch einlade sofort, weil erstmal interessiert mich genauso die Geschichte. Dann bin ich ja schon vorbereitet sozusagen. Ist ja auch jemand, der sehr lange schon in der Sparkasse Chemnitz ist.
Genau. Also ja, seit ungefähr 20 Jahren bei uns, aber länger schon in der Sparkassenorganisation. Sie hat das Privatleben dann nach Chemnitz oder in die Region heruntergezogen, aber das ist dann eine Geschichte, dazu fragst du sie dann bitte selber und das wird sie dir, glaube ich, auch selber gerne erzählen.
Aber ist das, ich kann mir noch nicht so vorstellen, ich befürchte, dass du das für dich immer so relativierst und letztlich kommt es darauf an, wie man die Aufgabe erfüllt und nicht auf die Position. Aber ich merke ja, wie die Leute auf die Position reagieren. Das hat ja schon trotzdem irgendwas muss ja anders sein, als es nicht zu sein. Also ich finde zum Beispiel interessant, dass die Aufgabenfelder wechseln. Dass in der Struktur es so ist, dass der Vorstandsvorsitzende festgelegte, ist ein Sonderfall der Sparkasse.
Nee,
du könntest auch sagen, ich mache mein Zeug, was ich immer gemacht habe, weiter.
Ja, okay. Also das ist möglich, ne? Also wie die Aufgabenverteilung ist, das legt der Vorstandsvorsitzende dann fest. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die allein dem Vorstandsvorsitzenden zufällt. Allerdings auch da in Abstimmung mit dem restlichen Kollegium, also in dem Fall wird es dann die Verena Heinze sein, wo wir uns da abstimmen werden zu dem Thema. Aber wir werden die Ressortplanung oder ich habe die Ressortplanung dann so vorgenommen, dass ich wechsle, also das, was die Aufgaben momentan für Micha Kreuzkamp sind, die wir echt dann in Zukunft übernehmen. Und die Verena Heinze wird künftig meine Aufgaben dann übernehmen. Also sprich das Thema Markt, Vertrieb, Treasury, Eigenhandel, alles das wird sie übernehmen.
Finde ich total interessant, weil du dich ja wieder in einen völlig neuen, also wahrscheinlich sagst du, so schwer ist es auch nicht, ich habe gute Mitarbeiter, in ein völlig neues Feld einarbeiten musst.
Das ist so. Also da muss ich sagen, das ist auch wirklich das, was mir den größten Respekt da abverlangt, wo ich sage, also weil es sind neue Aufgaben, klar habe ich jetzt mit denen, bin ich da auch tangiert, bin ich noch mit drin, aber eben eher vom Spielfeldrand und dann stehe ich mitten auf dem Spielfeld mit dabei. Mhm. Und aber einerseits, ja, habe ich extremen Respekt vor den Aufgabeninhalten. Die sind nochmal neu. Ich beginne jetzt schon, mich da intensiver damit auseinanderzusetzen. Habe auch schon im ersten Bereich mal hospitiert, 2 Tage dazu, mhm, um so ein bisschen zu gucken, was passiert da, wie funktioniert das, wie geht das Ganze auch ein Stück weit ab. Und aber es macht es auch ein Stück weit spannend, einfach so diese neue Herausforderung eben wieder, es geht eine Tür auf, wieder öffnet sich ein neuer Raum, in den ich reingehen kann, na, ein bisschen was kann man schon durch die offene Tür sehen, aber alles werde ich erst sehen dann ab dem 3. Januar, wenn ich dann wirklich durch die Tür in den Raum reingehe und da wird das ein oder andere auch noch sein, was ich vorher noch nicht wahrgenommen habe. Aber ich freue mich drauf, ich finde es total spannend und wie gesagt, ich weiß, das ist auch keine Plattitüde, wie du sagst, sondern das Team, also unsere Führungsmannschaft, aber runter wirklich, also bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter, die sind motiviert bis in die Haarspitzen und ich glaube, das ist die große Unterstützung, auf die ich dort bauen kann und mit der Lorena Heinz habe ich jemand an der Seite, die auch die Dinge dort mit vorantreibt.
Ich habe ja, wie gesagt, durch die 2 Jahre euch alle, also viele, nicht alle, viele kennengelernt und ich muss sagen, es ist wirklich ein interessantes, also ich würde sagen, schon so ein Familiengefühl. Es ist, man ist halt Sparkasse Chemnitz, du zeigst es ja auch, 35 Jahre bist du da. Ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie so eine Machtspiele gibt. Geht das überhaupt? Also ginge sozusagen, dass eine Partei in der Sparkasse Chemnitz ihren Vorstandsvorsitzenden durchbringen will? Würde das funktionieren?
Also das weiß ich
ja, du hast es ja, du hast ja sozusagen immer alles jetzt mit, also du hast über die Jahre, als du warst ja immer irgendwie dabei, du hast ja ein Gefühl dafür bekommen, welche Strömung hat eine Sparkasse Chemnitz, politische Strömung, also jetzt nicht politisch, parteipolitisch, sondern dass es irgendwie, wie nennt man es, Ränkespiele gibt?
Also würde ich für unser Haus wirklich ausnehmen, also das ist nicht so, also da sind wir sehr, wie soll ich sagen, sehr liberal aufgestellt und letzten Endes auch sehr, sehr klar durchstrukturiert. Deswegen würde ich das jetzt so nicht sehen, dass dort irgendwelche Gruppen oder Grüppchen dort ihre, wie soll ich sagen, ihre Strategien oder ihre Leute dort durchbringen. Weil ich glaube, die Kommunikation bei uns im Haus ist, also ich nehme sie als sehr transparent wahr. Das heißt also, auch das eben etwas, weil wir viele Führungskräfte haben im Haus, die im Haus groß, nicht alle, ne, manche sind auch von außen gekommen, was auch mal gut ist. Aber wir haben eben auch wirklich etliches an Führungskräften, die selber mal auszubilden, die bei uns im Haus waren, die das Haus auch kennen, die Strukturen kennen und wo eben dieses tiefe Vertrauen und der Wille, die Sparkasse Chemnitz zu entwickeln, nach vorn zu bringen und die Loyalität zum Unternehmen und offen zu den Kolleginnen und Kollegen da ist und sagt, da ist eine durchlässige Kommunikation da und ja, ich erlebe das heute auch immer noch, wo man sagt, da kriegt man durchaus mal eine Information, weil eben, man kommt selber aus dem Bereich raus, weil man da mal gearbeitet hat oder weil man die Leute noch vom Betriebswirt, vom Sparkassenkaufmann oder ähnlichen Dingen noch herkennt und das Vertrauensverhältnis da ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis unseres Hauses.
Aber was ich trotzdem verrückt finde, ist, welche Ehrfurcht vor dem Vorstand herrscht.
Quatsch.
Wirklich. Wenn der Vorstand... Da wird schon, da hängt schon, ist schon Druck im System. Also der Vorstand ist der Vorstand.
Also ja, der Vorstand ist der Vorstand und das sollte auch bitte so sein. Also ja, ne, dass da zumindest ein gewisses Maß an Respekt und Achtung da ist, aber genau das gleiche Maß an Achtung und Respekt hat der Vorstand genauso auch vor den Mitarbeitern, vor den Führungskräften in dem gleichen Maße, weil nur so kannst du miteinander zusammenarbeiten. Denn die Hierarchien letzten Endes bilden dafür die Grundlage, auch bestimmte Entscheidungsbefugnisse zu transportieren. Und mit den Kompetenzen, mit den Entscheidungsbefugnissen wächst natürlich auch die Verantwortung, weil irgendwo muss am Ende einer mal den Kopf auch hinhalten für das, was entschieden wurde. Und das ist im Zweifel immer der Vorstand. Und deswegen sagt der Bilder eben auch bei bestimmten Dingen dann schon mitreden oder die Entscheidung treffen, weil er letzten Endes dann auch seinen Kopf dafür hinhält und das funktioniert wohl, also tadellos. Und ich sage immer, wir sind ein Vorstand, also sowohl mit dem Micha Kreuzkamm und das wird mit der Verena Heinze genauso werden. Ich sage mal, die Türen sind immer offen. Also ja, du musst klingeln, kommst rein. Aber jeder, der irgendwie sagt, ich müsste mal den Dr. Kreuzkamm, den Herrn Wetzel sprechen, kriegt dort seinen Termin, solange wir im Haus sind. Ja, also das, also da gibt's nichts. Also nee, da müssen sie die Double-Double-Tour gehen und da musst du also über den Abteilungsleiter zum Bereich. Nee, also das gibt's nicht. Also jeder, der will, darf, kann.
Okay. Ich habe nochmal drei doofe Fragen noch und dann die Abschlussfragen des Podcasters.
Darf ich doof antworten?
Du darfst doof anfragen. Also meine erste Frage. Wann warst du das letzte Mal im Dispo?
Ja.
Warst du jemals im Dispo?
Ja, das war ich. Also wissentlich weiß ich, habe ich es genutzt also in der Zeit, als ich Haus gebaut habe. Hm. Und ich glaube, dann ist das irgendwann bin ich durch eine komische Umbuchung irgendwie mal mit, wirklich also ungelogen mit 2 Cent reingerutscht.
Ist das, also ich als Student habe diesen Spielraum ausgenutzt. Das war meine Lebensrealität. Die zweite doofe Frage, guckst du aufs gibt's das Sparkassenkonto? Also gibt's den Betrag? Gibt's sozusagen, wo du als Vorstandsvorsitzender dann auf ein Konto gucken kannst, wie viel hat die Sparkasse Chemnitz? Ich kenne die Bilanzsumme, aber gibt's ein Konto, wo man eine Zahl sieht? Also bei den Sportmachern gibt's ein Geschäftskonto. Mhm. Da kann ich sehen, wie es den Sportmachern geht. Mhm. Gibt es bei der Sparkasse Chemnitz?
Also in dem Sinne jetzt nicht, wenn man das so will, ist das unser Eigenkapital. Hm? Das kann man sehen, aber das ist jetzt nicht das Konto, wo ich sage, also was ich da abrufen kann, sondern ich sehe das Eigenkapital, das kannst du aber auch bei uns in der Bilanz rauslesen.
Guckt man da häufig rauf?
Nee, weil das ändert sich nicht so oft.
Sehr traurig.
Das ändert sich nur einmal im Jahr.
Achso, okay. Aber du weißt nicht, den Gesamtbetrag, den kann man nirgendwo sehen.
Welchen Gesamtbetrag?
Na, ihr müsst doch, ihr gebt Geld, also ich stelle es mir jetzt vielleicht wirklich blöd ist. Es gibt einen Topf, wo das Geld der Sparer reinkommt und Kredite werden rausgegeben. Und diesen Topf muss man doch sehen können, die Zahl.
Das ist die Bilanzsumme dann.
Ja, die siehst du nur einmal im Jahr?
Nee, die kann ich mir täglich angucken, okay. Aber auch wenn die sich täglich theoretisch ändert, ne, sie wird nicht täglich ermittelt in dem Sinne. Ne, also du hast, um das vielleicht auch nochmal ein bisschen auf einfach abzuholen, ja, du hast im Wesentlichen auf der Passivseite die Einlagen unserer Kunden liegen. Dann liegt auch unser Eigenkapital. Das sind so jetzt erstmal grob gesagt die wesentlichen Komponenten da drin. Und aus den Einlagen ist letzten Endes die Aufgabe auch der Sparkasse auf der Aktivseite, dann entsprechende Kredite, also Finanzierungen wieder rauszugeben an Privatpersonen, für Häuserbauer, für Autos, für Küchenanschaffungen.
Aber die Einlage ist nicht das Gesamt?
Ist nicht die Bilanzsumme.
Okay.
Die Bilanzsumme setzt sich aus verschiedenen Positionen dann eben zusammen. Und dabei ist eben auf der Passivseite, ja, die Kundeneinlagen ein wesentlicher Teil. Der nächste größte wesentliche Teil ist dann das Eigenkapital der Sparkasse. Und bis auf ein paar kleine Restposten sind wir dann schon letzten Endes auf Höhe der Bilanzsumme. Und auf der Aktivseite, auf der anderen Seite der Bilanz, sind es im Prinzip die Ausleihungen an die Kunden, sprich bei uns heißt es Forderungen, weil wir sie ja zurückbekommen vom Kunden. Und dann sind es die eigenen Wertpapierbestände, die wir haben und das Kasse und also der Kassebestand und dann kommen eben noch das Anlagevermögen dazu, sprich also eigene Immobilien und ähnliches. Und
ich dachte,
gut ist immer, also es ist ja total super, wenn die Bilanz immer auf der Aktiv- und auf der Passivseite identisch ist.
Also es gibt jetzt nicht die Zahl, wenn ich als Sparkassenkunde 100 Euro auf mein Konto packe, dass bei euch 100 Euro irgendwie nach oben geht.
Doch, das ist so. Dann geht die Bilanz, dann geht die Position Kundeneinlagen, wenn du es aufs Girokonto haust, im Prinzip dann. Das ist dann wieder eine Verbindlichkeit von unserer Seite, weil wir es ja dem Kunden schulden. Gilt das also Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im Bereich Giro plus 100 Euro oben rauf. Und damit hüpft auch die Bilanzsumme hoch. Und auf der Aktivseite springt in dem Moment, weil wir es als Bargeld jetzt mal reinnehmen, springt die Position Kasse um 100 Euro hoch. Und damit ist die Bilanzsumme auf beiden Seiten um 100 Euro.
Okay, aber du guckst nicht täglich rauf.
Nein,
ich darf
mir fehlt der Mehrwert.
Dann wirst du jetzt über die dritte Frage denken, was für bescheuert. Hast du einen Schlüssel zum Tresor?
Nein.
Gibt es einen Schlüssel? Also gibt es überhaupt einen Tresor? Weiß ich auch nicht.
Also dass es einen Tresor gibt, das kann man glaube ich sagen. Das ist zulässig, weil da auch Kundenschließfächer sind.
Okay.
Aber über die Zugangsmodalitäten würde ich mich gern beredt ausschweifen.
Aber du könntest nicht alleine dahin gehen und einfach mal gucken, was so drin ist.
Das liegt auch nicht in Form von Scheinen oder Geld irgendwo.
Okay. Okay, dann meinst
du, darfst das jetzt nicht mit Dagobert Duck seinem Geldspeicher verwechseln. Also, dass wir dann als Vorstand immer morgens erstmal eine Runde im Geldspeicher schwimmen, so ist es nicht. Sondern das ist eher alles virtuell auf.
Aber verstehst du die Frage nicht? Dass man sowas.
Ich glaube, als Außenstehender ist das so die Vorstellung, wo man sagt, irgendwo muss die Kohle liegen.
Hm.
aber ja, die liegt aber eben nicht in physischer Form, sondern die liegt eben letzten Endes in Form von wiederum von Kontoguthaben und Forderungen.
Okay. Fangen wir zu den Fragen, wo ich sicherer bin. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich raten? Also du bist ein halbes Jahr Hausmeister. Was würdest du dem raten?
Also ich würde erstmal auf jeden Fall nicht viel anders machen, also weil ich kann mich jetzt über mein Leben alles andere als beschweren. Also ne, das gehört vielleicht auch noch dazu. Ich hatte mega viel Glück in meinem Leben, auch was die Karriere anbelangt. Also das ist wirklich wichtig nochmal zu sagen, es ist nie alles Leistung und nur weil ich so toll bin, habe ich das geschafft, sondern da war viel Glück dabei und auch eben viel Unterstützung von Kollegen und Mitmenschen dort dabei. Also das gehört einfach dazu, das Glück zu haben und ein Stück zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und deswegen würde ich meinem 20-jährigen Ich raten, mach's weiter so, bleib du selbst. Und vielleicht, wenn ich noch einen Tipp aus dem 55-jährigen Ich von heute mitzunehmen, genieße mehr den Augenblick, lebe mehr im Jetzt und Hier und denk nicht immer schon an morgen und was wird dann und wie geht's dann weiter, sondern nimm einfach das Heute auch mal ein Stück intensiver mit.
Okay. Im Leben, also wenn man so dahin lebt, stellt man manchmal fest, man hat ein Talent, was man erst später entdeckt hat. Ich glaube, ich wäre ein guter Liedermacher geworden und hätte mit meiner Gitarre Marktplätze bespielt und die Leute glücklich gemacht. Hast du auch so ein Talent entdeckt bei dir?
Also in dem Sinne könnte ich wahrscheinlich ganze Säle leer singen, wenn es darauf ankommt. Aber nee, also so ein verstecktes Talent, wo ich sage, so, boah, wenn ich jetzt nochmal anfangen könnte, dann würde ich genau das nutzen. Also mir fehlt so ein bisschen die künstlerische Ader und also ich könnte jetzt nicht bildend künstlerisch tätig werden. Singen würde ich jetzt direkt ausschließen. Bücher schreiben halte ich auch nicht für mein großes Talent. Sportlich war okay, aber auch das hätte nicht zum Leistungssportler, glaube ich, getaugt. Also von daher, nee.
Ich finde das total interessant, dass du, also man erfährt auf alle Fälle nicht dein Erfolgsgeheimnis, dass du nicht, also du hast ja, ich glaube, du hast das Talent, Situationen zu erkennen und die Aufgabe zu erfüllen. Also sonst, und das müssen auch andere ja immer gesehen haben, sonst wärst du ja nicht diesen Weg gegangen. So, also das Talent ist, ich traue es mir zu und ich weiß, was man tun muss. Also relativ schnell zu überblicken, was es braucht, um die Aufgabe zu erfüllen. Auch wenn es manchmal heißt, halt Überstunden zu machen, aber ich mache diese Aufgabe. Ich weiß, wie es geht. Und auch Spaß dabei zu haben. Ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig.
Wenn du das so willst, dann mag das Talent sein. Ne? Oder wo ich sage, ja, also eine Aufgabe, die ich annehme, nicht erst zu gucken, ne, warum, was gibt es alles für Gründe, warum das nicht geht, sondern also das muss irgendwie gehen und das, was wir jetzt noch nicht ganz überblicken können, das werden wir schon auf der Strecke dann finden. Und die Dinge eben anzunehmen. Also auch mal eben zu sagen, ja, okay, komm, die Tür ist offen, ich kann so ein bisschen reingucken, ich kann aber nicht um die Ecke gucken in dem Raum. Aber ich gehe den Schritt, ich gehe rein und ich weiß, wenn ich drin bin, gehe ich nicht zurück. So, und das einfach auch mal, komm, mach. Ja.
Mutig, du bist sehr mutig eigentlich.
Weiß ich nicht.
du warst mutig als
überlegt vielleicht.
Ja, aber in dem Moment, wo du als Schlosser in der Sparkasse fragst, sag mal, such dir noch jemanden, hat es ja eine gewisse Mut.
Ich war 19, ich war naiv. Also heute würde ich nicht irgendwie einfach mal in irgendein Unternehmen reingehen und sagen, Mensch, wie sieht's denn aus? Such dir Leute.
Was? Okay.
Also ich schreibe das einfach der Jugend zu und aber auch okay. Das ist eben einfach der Zeit geschuldet.
Ich finde es auf alle Fälle total schön. Weil für eure, ich hoffe, dass auch einige Azubis diesen Podcast dann sehen und hören, weil du einfach zeigst, es geht. Es ist nicht, du kannst alles, also dieser blöde Spruch, du kannst alles erreichen, stimmt.
Also ja,
das für ist, dich stimmt.
Das ist uns auch wichtig und sag mal, das ist etwas, was wir auch wirklich gerne, wenn wir uns immer am Anfang von dem neuen Ausbildungsjahr dann mit den Auszubildenden treffen als Vorstand, so ein bisschen vorstellen, so was zu uns erzählen, auch mal die fragen und so ein bisschen gemeinsam beim Mittagessen mal von Tisch zu Tisch gehen und ein bisschen quatschen mit denen, wirklich die Botschaft eben auch zu senden. Und deswegen sage ich das auch wirklich ganz klar. Also ja, ich habe als Betriebshandwerker in der Sparkasse angefangen, als Ungelernter, als Quereinsteiger, als Handwerker, als Hausmeister und bin heute Vorstand. da habe ich nicht damals in der Werkstatt gesessen und gesagt, irgendwann sitzt du da oben, sondern das hat sich ergeben. Aber der eigentliche Beweis des Ganzen ist letzten Endes, jeder von euch Auszubildenden, die hier sitzen, hat die Möglichkeit, hat die Chance und die Sparkasse bietet die Möglichkeiten, am Ende mal Vorstand zu werden. Aber nicht jeder wird es werden. Wahrscheinlich keiner, aber die Chance ist da und wenn es jemand will und wenn im Prinzip die richtige Zeit, der richtige Ort, alles stimmt, dann besteht die Chance. Das ist, glaube ich, eben auch wirklich die Botschaft an die jungen Leute, die bei uns anfangen zu sagen, nee, das wird nicht mit Mitte 20 passieren, dass du im Vorstand sitzt, das kannst du vergessen. Aber wenn du im Prinzip hartnäckig bist, wenn du letzten Endes auch konsequent deine Aufgaben übernimmst, erfüllst und im Zweifel auch mal ein paar Jahre länger diese Aufgabe machst, ne, beispielsweise als Assistent mal eben 10 Jahre den Job machst, dann bieten sich irgendwann die Gelegenheiten und die Chancen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man vielleicht den jungen Leuten heute mitgeben darf und sollte, eben auch mal geduldig zu sein, auch etwas mal länger zu machen, länger an der Aufgabe dran zu bleiben, die Dinge konsequent zu verfolgen und davon auszugehen, dass man dann auch gesehen wird. Weil ich hatte das Glück, gesehen zu werden in Erfüllung meiner Aufgaben. Und ich glaube, die Führungskräfte und die langjährigeren, erfahreneren Mitarbeiter und Kollegen bei uns im Haus haben auch genau den Blick, dann diejenigen zu finden, wo man sagt, ja, da ist jemand, der das kann.
Ich finde aber auch, dass das ich finde es großartig, dass das möglich ist. Ich finde aber auch, dass jedes Unternehmen sich mal die Frage stellen sollte, ob dieser Weg, den du da eingeschlagen hast, auch bei ihnen möglich wäre. Also jetzt mal als Vorbild finde ich, dass diese Geschichte beeindruckend. Du wirst sagen, deshalb mache ich jetzt einfach die nächste Frage. 2042. Wie stellst du dir Chemnitz vor? Wie hat sich diese Stadt entwickelt? Du bist ja jetzt, wie gesagt, am Anfang habe ich es mal gesagt, mir war das gar nicht so bewusst, wie viel Entscheidungsmittätigkeit du eigentlich bringen kannst. Also wenn du ja entscheiden kannst, welche Firmen Kredite bekommen, wenn sie das ordentlich eingereicht haben. Aber du bist ja für die Kommune. Also das Geld, was ihr habt, wird hier eingesetzt.
Und jetzt Chemnitz 2042?
Genau, Chemnitz 2042.
Oder nochmal Kreditgeschäft, kurzen Abriss dazu.
Ich habe kurz mal überlegt, da muss ich dann, Verena, weil eure Tochtergesellschaften finde ich schon interessant, weil das wäre ja eigentlich das Thema, dann fangen wir es nochmal. Das ist ja, ihr habt in der Sparkasse als Tochter die Axelaris aufgebaut, die ja inzwischen so wichtig ist für das deutsche Bankenwesen, dass wie viel Prozent ich habe das irgendwann mal bei einer Veranstaltung gehört, die meisten Deutschen, die eine Sparkassen-App öffnen ein Produkt der Axelaris / einer Tochter der Sparkasse Chemnitz.
So ist es. Wir haben in Summe 5 Tochtergesellschaften. Die Axelaris ist gegenwärtig die größte davon mit beinahe 200 Mitarbeitern, die wir dort drin haben. Hat mal gestartet, ist ein Projekt bei uns im Haus mit 4 oder 5 Mitarbeitern. Und das ist letzten Endes einer der treibenden IT-Dienstleister und Entwickler für den Finanzsektor, nicht nur für die Sparkassengruppe, auch für andere Finanzinstitute, aber natürlich maßgeblich für den Sparkassensektor und arbeitet dort letzten Endes auch in unserem Kernrechenzentrum bei der Finanzinformatik wirklich drin am offenen Herzen sozusagen und baut dort Produkte rein. Und was du eben sagtest, gerade die Sparkassen-App, die ein paar Millionen Menschen auf ihren Handys und Smartphones haben. Da wurden wesentliche Teile eben hier in Chemnitz bei der Axelaris entwickelt, programmiert und live geschaltet.
Was habt ihr noch für Tochtergesellschaften?
Wir haben noch eine Immobilientochtergesellschaft, die ihre eigenen und unsere Immobilien verwaltet, steuert und das Portfolio managt.
Dürfen die wenigstens in Berlin einkaufen?
Theoretisch dürften die.
Ja, okay, gut. Was noch?
Dann haben wir noch eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft mit 5 Mitarbeitern. Da drin, die sind genau eben in dem Segment, wenn es um Firmenkunden, wenn es um Unternehmensgründungen geht, wenn es um Wachstumsfinanzierungen, wenn es um Firmennachfolgen oder Übernahmen geht, dann sind die genau unsere Unterstützung mit dabei. Das ist der eine Part, den die machen, wo sie im Prinzip dann Beteiligungskapital direkt in die neue Firma oder in die zu übernehmende oder zu gründende Firma mit reingeben, sodass im Prinzip der Risikopuffer in der Firma wächst und wir wiederum als Sparkasse Fremdkapital leichter reingeben können, um dort Schwung in das Ganze reinzubringen. Und dann haben sie noch ein zweites Betätigungsfeld, wo sie im Prinzip der Freistaat Sachsen bietet über Fördermittel entsprechende Wirtschaftsförderungsfonds, die WMS- und TGFS-Fonds. Und daran beteiligt sind unter anderem auch die Sparkasse in Dresden, in Leipzig, wir in Mittelsachsen und ein Teil auch in Vogtland, die dann diese Mittel, die dort öffentlich bereitgestellt werden, mit eigenen Mitteln wiederum ergänzen, um dadurch eben letzten Endes auch Unternehmen im Wachstum, in der Gründung oder in der Übernahme zu begleiten.
Ich habe immer noch mein Bild von 2042, weil bisher würde ich sagen, jo, alle drei
sind da alle noch da.
Genau, und prägen vielleicht auch die Stadt. Also haben wir einen Einfluss darauf. Vierte
ist eine Dienstleistungstochter von uns, die wir mal gegründet haben, maßgeblich mit dem Schwerpunkt Abwicklung und Zahlungsverkehr, haben dann zusätzliche Aufgaben übernommen. Marktfolge machen die noch Marktfolgetätigkeiten, Wertpapier-Backoffice-Tätigkeiten machen die. Die machen das Kundentelefonsender für uns, also das Callcenter. Wir gehen die für uns ab in hoher professioneller Qualität, sind aber auch im Bereich Geldwäsche, Prävention und ähnlichen Dingen, nicht nur für uns, sondern eben auch für andere Sparkassen in Ostdeutschland mit tätig und übernehmen auch für die Dienstleistungen. Also auch da aus einem kleinen Nukleus, der letztendlich nur für uns mal gegründet wurde, ist eben ein Unternehmen entstanden, das.
Machen das andere Sparkassen auch so? Oder ist das was Chemnitz-spezifisch? Also
Sparkassen, die Tochtergesellschaft haben, aber ich weiß nicht, ob es welche gibt, die so viele haben wie wir.
Okay, das ist,
und die letzte
ist. Also die, wo ich, weiß ich, da wirst du vielleicht sagen, ja, die hat Einfluss. Da würde ich jetzt sagen, hat auf 2042 jetzt nicht so einen großen Einfluss.
Gesellschaftlich jetzt nicht, aber auch da sind entsprechend ein paar Arbeitsplätze mit drin, ja, die dort letzten Endes auch das ist ein Thema, wo ich es eben sage, ne, die Sparkasse mit ihren Tochtergesellschaften stellt auch Arbeitsplätze zur Verfügung, beziehungsweise sorgt dafür, dass letzten Endes gesellschaftlich das auch wieder rund und echt wird und passt. Und ne, wir haben im Kernunternehmen 625 Menschen in der Sparkasse und mit Tochtergesellschaften stoßen wir dann langsam Richtung 1000.
Okay.
Also von daher auch das ist ein Stück weit gesellschaftliches Engagement, eben zu sagen, ich biete hier in der Region Arbeitsplätze.
Was war das fünfte?
Und die letzte, das ist im Prinzip eine Versicherungsmaklertochter, wo wir, wenn wir über unsere eigenen Versicherungsprodukte Kunden in Spezialfällen, sei es Oldtimer-Versicherung oder spezielle Risiken, die so nicht versicherbar sind, über ein Ventil dort entsprechenden Deckungsschutz anbieten können. Insbesondere haben wir da das Thema auch gerade in den letzten Jahren ganz akut geworden, Cyberversicherungen, wo es eben letztendlich darum geht, eben sich gegen Cyberrisiken zu versichern. Die verhindern im Zweifel nicht den Vorfall oder den Angriff. Aber im Falle eines Angriffs sind sie letzten Endes da, um dort mit professioneller Unterstützung dann dagegen zu steuern, aber eben auch finanzielle Risiken abzupuffern.
Okay, finde ich jetzt schon interessanter. Machen die Veranstaltungsversicherung, weißt du das?
Ja,
weil
bieten sie an. Ich weiß, es ist auch ein kritisches Thema, aber haben sie schon gemacht. Und haben auch also sehr prominente Veranstaltungen, kann ich dir dann im Nachgang mal sagen, schon abgesichert.
Okay, wenn das für uns wirklich ein Problem ist, ganz gut. Es ist so, wenn wir den Firmenlauf veranstalten, bekommen wir von die Genehmigung für die Veranstaltung, in jeder Stadt, hat jetzt nichts mit Chemnitz zu tun, meistens erst eine Woche vorher. Wenn eine Woche vorher die Veranstaltung abgesagt werden muss, warum auch immer, ist sozusagen, wir arbeiten in einer Grauzone, die wir eigentlich nicht versichern lassen können, weil die sagen, die normalen Versicherer sagen, ja, wieso fangt ihr denn mit der Veranstaltung an, die aufzubauen, wenn ihr noch keine Genehmigung habt? Und wir wissen nicht, jedes Mal ist das die Grauzone. Vielleicht reden wir, würde ich gerne mal wirklich, würde mein Leben ein bisschen ruhiger machen, weil wir immer das gleiche Thema haben.
Also können wir gerne mal machen, aber würde ich dann außerhalb des Podcasts.
Genau. So, okay. 2042.
Also zurück zu 2042. Da ich noch lebe, hoffe ich, also Chemnitz wirklich noch als meine Stadt auch zu erkennen. Ohne wesentliche Umbauten und größere Veränderungen da drin. Ich hoffe einfach, dass Chemnitz nach wie vor oder vielleicht auch ein bisschen mehr eine offene Gesellschaft ist, also die auch vieles lebt und also transparent ist. Und dass der Chemnitzer selbst ein bisschen offener, neugieriger ist, wie er das jetzt in den letzten Jahren, insbesondere eben auch durch unser Kulturhauptstadtjahr, dann schon geworden ist, wo wir ja gesehen haben, also ja, der Chemnitzer kann mit Kultur, ist ein entsprechendes Angebot da, dann wird es auch wahrgenommen. Und das wünsche ich mir einfach, dass das ein bisschen stärker stattfindet und dass wir vielleicht im Rahmen dessen, was Innovation vorantreiben sollte, durchaus auch mal mutiger werden in Chemnitz. Stichwort autonomes Fahren. Ich bin ein großer Freund davon, würde mir nichts sehnlicher wünschen als autonomes Fahren bei uns auf den Straßen, weil ich nicht mehr selber fahren müsste.
Ich auch.
Und die Zeit sinnvoller verbringen könnte, indem ich trotzdem mobil bin. Und das wäre vielleicht mal etwas, wo man sagt, entweder haben wir es dann schon komplett, das autonome Fahren, dass es also flächendeckend zugelassen ist. Und wenn nicht, dann wäre es ja auf dem Weg Richtung 2042 auch mal ein gutes Ding, hier ein Stück weit so mit einzelnen Zonen anzufangen, Pilotregionen zu schaffen in Chemnitz, in bestimmten Gebieten, wo sich das anbietet, wo man dann auch Hybrid eben sowohl autonom da drin fahren kann, aber eben auch noch menschgesteuerte, um eben wirklich einfach auch zu lernen, Erfahrungen zu sammeln, Daten zu sammeln und das Ganze zu tun. Aber da gibt es Menschen, die sind viel klüger auf dem Gebiet als ich.
Ich sage danke, danke, danke. Ich finde es, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Geheimnis rausbekommen habe, deines Erfolges. Ich finde aber, du bist ein sehr sympathischer Typ.
Vielen Dank. Das Kompliment gebe ich ja gern zurück, ne?
Und wie gesagt, ich sage Dankeschön. Die letzte Frage. Du darfst dir zwei, du könntest dir auch mehr wünschen, zwei Personen, die du gerne selber sehen würdest. Nicht, also, ich will ja, dass du zukünftig diesen Podcast noch weiter dir anschaust. Und wer würde dich interessieren, wer hier zu Gast sein soll?
Okay, also dann
vielleicht sagst du, also wenn du die noch kennst, also beide, das macht es für mich vielleicht einfacher. Wenn du sagst, der war okay, dann ist die.
Also der war okay.
Der war okay. Dass du okay bist, ist ja klar, aber. Aber es muss, ist keine Pflicht. Ich versuche auch, mich würde interessieren, wen du interessant findest.
Also ich weiß ja, in deinem Podcast waren bisher also Unternehmer und Leute, die sich selbstständig gemacht haben und irgendwie also viel geleistet haben da drin. Und ich würde gerne mal jemanden nehmen, die aber, du willst auch gerne Frauen mit in deinem Podcast haben, die ich für eine sehr interessante Person halte, die auch also, glaube ich, zu dir passt, weil Sport dort wesentlich drin ist.
Und das sieht man jetzt nicht mehr so, das ist Sport, sieht man bei dir mehr.
Das kommt auf an, was für ein Sport.
Ja.
Das wäre die Juliane Peller. Das ist meine Yoga-Trainerin und sie ist aber auch also Personal-Trainerin, sie ist Ultraläuferin und das sind so Dinge, also wo ich sage, das hat auch sehr viel mit Ehrgeiz, mit Willen zu tun, mit Konstanz, mit Fleiß und ich glaube, also so wie ich sie bisher kennengelernt habe, gibt es da viele Geschichten, die man da auch erzählen kann, aus Wettkämpfen heraus und ähnlichen Dingen. Ich glaube, das wird dich interessieren. Ich glaube, alle Fälle da schnell einen guten Level und ich denke, das interessiert auch den einen oder anderen Zuhörer. Die frage ich natürlich sehr gern, ob sie da mit bereit wäre dazu. Dann würde ich dir noch einen Mann mit anbieten wollen von der Tanzschule Köhler Schimmel, Thilo Kühl Schimmel. Ich selbst habe mal während meiner Schulzeit Tanzstunde genossen in der Tanzschule, aber noch nicht bei ihm.
Das war übrigens genau der Jahrgang, wo das wegfiel. Ich kann nicht tanzen. Also vielleicht
ist wirklich, aber ist es dann sollst du ihn unbedingt einladen. Ich glaube, letzten Endes kann er dann auch dir den einen oder anderen Grundkurs nochmal mit besorgen. Und kann ich super reinnehmen. Und aus dem unternehmerischen Bereich, da würde mir einfallen von Railbeton die Annegret Haas. Das wäre durchaus eine Unternehmerin, wo ich sage, die also sicherlich interessant ist. Und wo ich sage, da kann ich jetzt nicht so viel dazu erzählen, aber es wäre einfach etwas, wo ich sage, ja, das würde mich auch interessieren.
Finde ich auch total spannend, weil ja Linda Hüttner auch schon da war und auch aus einer vermeintlichen Baubranche kommt und Frauen in so einer, wo wir sagen, also Beton-Ära, finde ich sehr interessant. Kannst du da einen Kontakt herstellen?
Ich kann es versuchen.
Okay, super. Ich danke dir und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Gibst du jetzt eigentlich den Startschuss beim Firmenlauf?
Dieses Jahr ist, glaube ich, keiner von uns dabei.
Ja, aber es gibt ja eigentlich eine schönere Lösung, stimmt, haben wir schon.
Ne? Also da haben wir schon gesagt, also da sind wir leider wirklich als komplettes Team anderweitig gebunden. Von daher wird es dieses Jahr nichts mit dem Startschuss werden. Und lass uns nächstes Jahr nochmal reden.
Okay.
Also Startschuss ist drin.
Okay, super. Vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Hat mega Spaß gemacht.